nerdsgegenstefan.de, der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon zweiten Folge unseres nerdigen Trash Talks mit dem wundervollen Namen
Caught in Play.
Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und als Gast an meiner Seite ist wie immer
Herbert. Willkommen.
Herbert, was ist denn deine Qualifikation, neben mir zu sitzen?
Was meinst du denn jetzt? Die habe ich doch letztes Mal schon erwähnt.
Ja, aber falls neue Hörer sind, wir hoffen doch, neue Hörer zu haben.
Ich hatte letztes oder vorletztes Jahr habe ich mal überlegt, ob ich Kampfsport anfange. Da habe ich mir so einen Anzug bestellt bei so einem Online-Händler und dabei ist es dann auch leider geblieben.
Ich finde, das ist eine sehr gute Qualifikation, um einen
Aber es war ein Gürtel dabei, Es war ein Gürtel dabei. Weil so offen trägt man das nicht. Jetzt komm.
Weißt du, Herbert, mit deiner witzigen Art hast du einige Fans bekommen. Wir haben viel Feedback bekommen für die erste Folge. Ganz vielen herzlichen Dank dafür an alle Hörerinnen und Hörer, die uns was geschrieben haben, egal ob privat oder eine E-Mail oder auch Kommentare gesetzt haben unter diesem Beitrag. Und tatsächlich, die meisten waren total von dir begeistert, inklusive meine Mutti. Die ganz doll von deiner Stimme begeistert
waren. Ich krieg rote Ohren, bitte.
Da stellt sich mir die Frage, bist du bald mein neuer Papa?
Ich finde, das ist sehr privat jetzt. Sehr, sehr privat. und nein, es tut mir leid, meine private Situation ist bereits geregelt seit einiger Zeit. Schon fast ein halbes Jahrhundert.
Okay, na gut. In der ersten Folge haben wir noch einen Witz drüber gemacht, dass wir gerne von Getränkeherstellern gesponsert werden wollen. Wir sind zwar nicht gesponsert worden, haben aber zumindest ein Rezensionsexemplar bekommen. Und zwar von Kiku Espresso Cremoso. Das ist so ein Beutel, 250 Gramm mit italienisch gerösteten Bohnen. Herbert hat es zwar schon mal gekocht, aber ich will noch mal riechen, wie es überhaupt riecht, um den Lesern so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln.
Du machst jetzt aber nicht deine Nase da rein. Das ist total eklig.
Aber ich brauche den vollen Geruch.
Also ich trinke davon jetzt aber nichts mehr.
Zum Glück hast du schon vorgekocht. Also beim ersten Geruch muss ich sagen, sehr intensiv. Ein leichter Geruch dunkler Schokolade. Ein starker Tabakgeruch, finde ich.
Das wollte ich doch sagen.
Ach so, also sage ich nur Schokolade. Herbert, was riechst du?
Also für mich riecht das so nach Tabak.
Wunderbar. Dann müssen wir es einfach mal verkosten.
Ich würde sagen, so im Bouquet ist er so leicht nussig. Lauwarm, sehr, sehr lau.
Wir haben so lange gebraucht in der Vorbereitung, deswegen ist der Kaffee abgekühlt.
Kann jetzt ja der Kaffeedealer nichts dafür.
Ich finde ihn sehr säurearm.
Ja, so im Nachgang würde ich jetzt sagen, ja, ich bin ja auch immer, was für mich auch immer ein Kriterium ist, ja tatsächlich die Verträglichkeit. Und weil wir ja wirklich diesmal für diese Folge unglaublich geschuftet haben, haben wir den Kaffee natürlich schon vorprobiert. Das ist jetzt ja auch keine echte Live-Schnitt. Jedenfalls, es wird immer wichtig, wie verträgt man so einen Kaffee, was macht die Peristaltik, also wie reagiere ich so Magen-Darm-mäßig darauf, kann man noch irgendwo hingehen oder bleibt man zu Hause? Du weißt, was ich meine. Der haut ganz schön rein.
Findest du?
Ich finde, das ist so was für, also da braucht man schon eine Magenwand, die was aushält. Besonders wenn man jetzt hochdosiert.
Ich fand genau das Gegenteil, ich fand ihn extrem schwach, muss ich sagen.
Du fandst ihn extrem schwach?
Also, wie gesagt, wir haben den auch schon mal vorgekostet und ich fand auch recht wenig Koffein drin. Also ich war jetzt nicht so wach, wie wenn ich einen anderen Espresso getrunken hätte.
Ja, das ist ja manchmal diese homöopathische Wirkung. Du musst dann halt mehr Kaffee trinken.
Vermutlich.
Ne? Ja. Aber ich habe vorgesorgt, also weil ich doch sehr empfindlich bin, habe ich mir den normalen Norma Bio Fair Trade Kaffee eingegossen.
Wo sie die Reste vom Boden zusammengekehrt haben.
Auf jeden Fall preis-leistungsmäßig, muss ich sagen. Ich bleibe erstmal bei meinem Hauskaffee, aber der Kaffee bekommt eine zweite Chance in der nächsten Folge. Es ist ja auch immer so tagesformabhängig.
Ja, das stimmt. Ansonsten, ich muss sagen, mit Milch ist das sehr gut, verträglich und schmeckt auch sehr rund.
Ja. Sehr schön.
Genug zum Kaffee. Fangen wir mit den richtigen Themen an. Den Themen vor dem Thema. Und zwar, wir waren beide ja auf der MWC, auf der Main-Würfel-Con. Wir haben es ja letztes Mal angekündigt.
Ja.
Wie fandest du es, Herbert?
Also, für mich war das so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Ich war der Hase oder war es ein Kaninchen. Also, wir haben uns ja gleich am Anfang da getrennt, offiziell getrennt auf der Convention. Und jeder ist seiner Wege gegangen. Du bist in irgendwelche Rollenspielgruppen gegangen. Ich bin... habe mich begeistert auf die Tabletop-Tische geworfen, also nicht direkt drauf geworfen auf das ausgestellte Zeug, sondern ich habe tatsächlich alles gespielt, glaube ich, was es da gab. Ich habe sogar meine erste Runde Age of Sigmar gespielt.
Nein.
Doch, nach jahrelangem Zögern habe ich jetzt alles, meinen Mut zusammengenommen und habe Warhammer Age of Sigmar gespielt.
Und ist es so schlimm, wie alle behaupten?
Um es kurz zu machen, ich glaube, es hat so seine Berechtigung.
Warum? Warum hat es seine Berechtigung?
Mein Sohn sagt immer, warum, darum, falleralala. Aber dann habe ich mir das neue Star Wars Tabletop angeguckt. Und ganz auch, um es wieder kurz zu machen, ich glaube, es ist leider gut. Dann ist die Packung wirklich attraktiv, diese Starterbox mit, was sonst, Luke Skywalker und Darth Vader als Protagonisten der beiden Parteien. Es sieht gut aus. Ich finde ja persönlich auch solche Kantkarten immer ganz schöne Spielhilfe. Dann braucht man nicht alle Daten im Kopf haben und so. Aber was bleibt, ist so dieser schale Geruch nach X-Wing.
Oh ja, apropos X-Wing, heute, wo wir das aufnehmen, gestern Abend ist die Bombe geplatzt von Asmodee oder FFG, dass eine zweite Edition von X-Wing rauskommen wird. Wir werden in der dritten Folge, die, wir gucken, wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni kommt, über Star Wars reden, passend zum neuen Film, und werden da auch nochmal auf X-Wing eingehen.
Was ist das? Wollen die das retten oder
soll das? Sie wollen eine zweite Edition machen. Alles soll besser werden und sie wollen vor allen Dingen sehr viel Geld verdienen.
Und also alles einstampfen, was man bisher gekauft hat?
Ne, du kannst die Figuren noch benutzen, du musst aber so Upgrade-Packs kaufen. Das wird ganz schön teuer. Aber wie gesagt, das machen wir...
Das klingt jetzt sehr tendenziös, lieber Philipp, was du da sagst.
Also bis zur nächsten Folge haben wir mehr Informationen und werden dann nochmal detailliert drauf eingehen.
Da muss ich doch jetzt ehrlich sagen, da war ich doch mit Age of Sigmar viel freundlicher. Zumal ich ja auch da die Dame vom Nürnberger GW-Shop kennengelernt habe da.
Und die war auch sehr freundlich?
Die war auch sehr freundlich, ja.
Oh.
Die besuchen wir bestimmt auch nochmal.
Das können wir eigentlich mal machen.
Mit Frau und Kind.
Und mir.
Und dir. Ach ja, eine weitere Tabletop-Geschichte, die ich mir angeguckt habe, war Daisho. Also ein Tabletop angesiedelt im mittelalterlichen Japan, mystischen Japan. Mystisch ist dieser Zusatz, dass quasi alles möglich ist, von Kung Fu Panda bis, ne? Also, was ich daran schön fand, war, dass du spielst eine Rollenspiel, also eine kleine Gruppe von Helden, die du dir selber konfigurieren kannst. Es ist also ein bisschen so was RPG-lastiges, ein einfaches Kampfsystem. Also auf jeden Fall ein interessantes Spiel für zwischendurch und du hast eine Menge Spaß, die Szenarios zu basteln und ja, das ist von, lass mich mal überlegen, von Daisho, ist von Northstar Figures. Ja, wollte ich noch nachliefern.
Schön.
Und was war da noch was? Hab ich mir noch was angeguckt?
Du hast dir Infinity angeguckt.
Ach, Infinity habe ich ja auch noch gespielt, genau. Ich kam richtig in Übung, ganz schnell in Regelwerk. Ja, da habe ich mich gleich auf die Straße geschmissen und wurde auch gnadenlos von so einem Camper weggeputzt. Das Spiel ist, also verzeiht eigentlich nichts. Also man spielt da zwischen diesen bunten Kekspackungen mit diesen richtigen schönen Boutique-Figuren, die man liebevoll angemalt hat, und dann werden die sofort weggeputzt.
Traurig.
traurig.
Sehr traurig.
Ja, aber es hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Also auf jeden Fall insgesamt viele nette Tabletop-Gruppen, die das vorgestellt haben. Selten vom Hersteller selber. Ich glaube, in keinem Fall.
Ich glaube, Warhammer Shop war bei einem dabei.
Ja, genau, der Warhammer Shop, klar. Aber die waren jetzt nicht aufdringlich oder so. Wollten nichts verkaufen.
Nö, nö, nö. Verkaufen wollte er Hermkes Romanboutique. Das ist ja die lokale Größe in Würzburg oder generell im unterfränkischen Raum, was Comics, Rollenspiele und den ganzen Kram angeht. Es gab noch verschiedene Verkaufsstände. Es war irgendwie so ein Labstand, der hatte so richtig hochwertiges, teures, aber richtig, richtig gut aussehendes.
Ekliges.
Auch ekliges Labkram dabei. Dann waren, glaube ich, noch so ein bisschen Schmuck dabei. Holzbrennerei war dabei. Es gab drei Stände von Rollenspielsystemen, die sich vorgestellt haben. Einmal Arachne. Das ist so ein kommendes Fantasy-System aus Deutschland. Da hatte ich in meinem Blog schon mal ein Interview mit dem Machern. Das konnte ich eigentlich mal verlinken in die Shownotes. Dann war die Lena da für No Return. Das ist dieses deutsche Endzeit-Rollenspiel, was doch mittlerweile sehr populär ist. Und wo ich auch eine Runde mitgespielt habe wieder mal. Zu der komme ich gleich noch. Und Idee. Idee heißt das Spiel, genau. Das wurde auch vorgestellt von Daniela Festi, das ist die Autorin. Das ist so ein ganz, ganz freies Erzählrollenspiel, wo man Motivkarten benutzt. Man kann auch Tarotkarten benutzen oder spezielle Ideenkarten. Das ist Also sie hat es mir beigebracht. Das war auch total cool. Ob ich das jetzt zum Spielen, also zur Erstellung einer Geschichte, war das total cool. Ich war sehr begeistert, ob ich damit jetzt auch Konflikte und Proben abhandeln wollen würde. Weiß ich nicht, ob ich dafür so kreativ bin.
Okay.
Kreativ waren wir auch bei der Rollenspielrunde, bei der ich war. Ich habe No Return gespielt, wie gesagt. Das war von einem Neuspielleiter, der das erste Mal auf einer Con geleitet hat. Hat er sehr gut gemacht. Die Gruppe war auch sehr angenehm. Wir waren super erfolgreich. Was ich sehr witzig fand, dass dann der Spieler hinterher gesagt hat, alle anderen Gruppen, die das jemals gespielt haben, sind gestorben während des Abenteuers und wir haben es überlebt. Und wir haben es eigentlich auch recht einfach überlebt, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Abenteuer-Design-Ansatz so spielen würde, auf einer Con ein Abenteuer zu spielen, wo die meisten sterben. Ich bin eher so ein Spieler, der lieber auch, oder Spielleiter, der seinen Spielern lieber einen Erfolg gönnt am Ende, wenn es auch nur ein kleiner ist. Aber naja, für uns war das ja nicht zutreffend, weil wir haben das ja gerockt. Also richtig gerockt. Wir haben so 110 von 100 Punkten erreicht. Ja, war gut. Das Essen war gut.
Ja, an der Stelle will ich mich mal entschuldigen beim Küchenteam und auch bei den Jungs von Arachne. Sehr sympathische Jungs. Ich glaube, ich habe länger mit dem Mike gesprochen. Wirklich, ich hatte die Kaffee-Flat und fühlte mich dann zwischendurch dann doch wie Fry bei der 100. Tasse. Den goldenen Kaffee hatte ich drin und habe die Jungs dazu getextet von Arachne.
Du hast ein bisschen aufgedreht durch das Koffein.
Ich brauchte noch nicht mal mein Schleifchen an der Küche vorzeigen. Und bei den Jungs von Arachne, da habe ich sogar abends noch eine E-Mail losgeworden, worauf die aber auch nicht reagiert haben.
Überhaupt nicht?
Überhaupt nicht, nee. Also ich glaube, können die besonders gut kommunizieren oder nicht so gut. Oder ich bin einfach im Spam-Ordner gelandet, weil so offiziell klang das jetzt nicht, das Anschreiben von mir. Es war mehr so ein Kaffee-Flash. Naja, mal sehen. Vielleicht kommt ja noch mit zeitlicher Verzögerung eine Reaktion, wenn sie das verdaut haben,
ja.
Das große Ereignis.
Also ansonsten, die Convention ist, glaube ich, zu Recht die größte im süddeutschen Raum, die größte Eintages-Convention.
Und dabei sehr intim.
Ja, genau. Die Location ist auch, wie gesagt, sehr, sehr toll, dass es alte Klostermauern sind. Da war es auch angenehm kühl, obwohl es draußen ziemlich warm war.
Das meinte ich jetzt aber nicht mit intim.
Ja, es ist so ein bisschen heimelig. Ich weiß, was du meinst.
Also es ist einfach eine nette Atmosphäre, wo man wirklich nette Leute trifft und sich wohlfühlen kann.
Ne? Ja, genau. Also das 5. Jahr, ihr erstes Jubiläum, haben sie gut rumgebracht. Und ich bin mir sicher, das 6., 7., ach, die nächsten 10 Jahre, die werden alle toll werden.
Ja, ich bin bestimmt wieder dabei.
Vielleicht ich auch.
Sogar mit dem Stand nächstes Jahr.
Oh, das wär super. Hm. Ein Caught in Play Stand.
Das zum Beispiel?
Oder? Mit Merchandise.
Willst du Furzkissen oder was?
Okay, wir sind mal wieder ernsthaft. Und zwar wird der Herbert nächste Woche, also wir nehmen es auf, nächste Woche wegfahren. Wo fährst du denn hin, Herbert?
Ich fahre nach Köln. Ich habe da Verwandtschaft. Und besuche meine Nichte. Und außerdem ist die RPC wieder mal 2018.
Die Roleplay Convention.
Genau.
Was gibt's denn da?
Also wer die RPC nicht kennt, die RPC ist eine Roleplay-Convention mit allem drum und dran. Mit Cosplay, mit Labständen, mit Monster-Trucks, mit allem, was man sich vorstellen kann. Riesentrommlern, Marktbuden, Äxte werfen. Also das Wacken der Conventions, würde ich mal behaupten. Das passt gut zu Köln. Hat auch so ein bisschen... auch ein bisschen was Prolliges, aber es gibt auch Tabletop-Stände. Schwierig fand ich letztes Jahr nur ein bisschen das Catering, dass das so ein bisschen zu kurz kommt. Ne? Da gibt's schon, aber ja, muss ich anstellen, weil es schon eine große, schöne, heiße Veranstaltung ist. Ne? Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird.
Na dann, ich freue mich auf deinen Bericht. Damit haben wir das Thema vor dem Thema abgeschlossen. Bevor wir mit der Medienschau anfangen, gehen wir eigentlich gleich mal zum Thema dieser Folge über, nämlich Pulp. Wir haben ja als Hauptthema Achtung Sulu, das Rollenspiel, was ja auch ein Pulp-Rollenspiel ist. Und da haben wir gedacht, wir erzählen auch bei den Medien ein bisschen über Pulp-Medien. Aber wir wollen natürlich anfangen, was ist das überhaupt? Pulp, das kommt von den... Oder willst du erst was sagen?
Trash!
Also Pulp, das kommt eigentlich von dem Pulp-Magazin. Das waren so Zeitschriftenmagazine verschiedenster literarischer Gattungen, Fantastik, Science-Fiction, Horror, der ganze Kram, die so in den 30er bis 50er Jahren populär waren. Und der Name Pulp kommt von den billigen, holzartigen Papier, wo die draufgedruckt waren. So wie diese Groschenhefte, wer das noch kennt, vielleicht von der Oma oder so, der Bergdoktor. Und ja genau, diese Pulps waren halt die Nachfolger der Groschenromane aus dem 19. Jahrhundert und sie sind heutzutage immer noch bekannt für sensationslüsterne, reißerische Geschichten und wer jetzt nicht unbedingt ein Liebhaber davon ist, sagt gerne mal Schund- oder Trivialliteratur dazu. Das trifft es eigentlich ganz gut, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen.
Das kann ich ja dann noch werden.
Jetzt komm. Herbert, sei despektierlich.
Nee, ich will das lieber dem E-Bubi überlassen. Der kann ja mal was dazu beitragen, weil ich rufe mal gerade die Datei ab.
Nicht absolut definierbares künstlerisches Werturteil und bezeichnet besonders billige, nach Gehalt und Form unwahre Kunst. Die Ausdrucksmittel des Kitsch-Pulp sind selten originell, wirken häufig komisch oder gestellt, appellieren besonders an das passive Gefühlsleben, die unkritische Aufnahmebereitschaft der Masse.
Ja, besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können.
Nein, das war großartig.
Ja, der E-Bubi, der hat es schon drauf, ne? Ja, vielleicht als kleiner Exkurs unter der Rubrik »Früher war alles besser«. Ich befinde mich ja kulturell in einer Abstiegsspirale, würde ich mal behaupten. Wobei man sagen könnte, die Trash-Produkte von heute sind die Klassiker von morgen. Was ich damit meine ist, dass ich nicht, auch wenn ich das viele Sachen nicht verstehe, kommen wir ja nachher noch drauf, so zeitgenössisches Comic und so weiter, muss ich auch nicht, weil es wird sich durchsetzen. Das ist meine Auffassung. Was mich jetzt selbst betrifft, sind doch meine Erwartungen an ein Produkt heutzutage doch sehr niedrig, auch gerade inhaltlich. Früher lief ja Konkurrenz in erster Linie über den Preis und Qualität wurde gewissermaßen vorausgesetzt. Und dann setzte man sich über die Qualität irgendwie ab. Und heute geht es mehr über das Design. So, das ist so die Zeit von Steve Jobs, würde ich mal sagen. Maßgeblich ist heute das Design, vor allen Dingen des Marketings. Das Produkt selbst fällt dagegen, also gegenüber der Werbung oft ab, ist so meine subjektive Einschätzung.
Das hast du schön gesagt.
Findest du das auch?
Das ist richtig hochkulturell heute, der Podcast.
Ja, ja, du hast
und, ja gesagt, und sozialkritisch. Ich bin begeistert. Wir kommen auf ein neues Level der Qualität.
Ja, wenn du noch mehr willst, warte.
Bitte, also, gib mir mehr.
Muss ich mal gerade gucken. Gibt es noch was Schlaues hier? Ach ja. Also, was die Künstler, die beteiligten Künstler betrifft, dann frage ich mich, reicht Ambition eigentlich aus? Ne? Also vor allen Dingen die Ambition, einfach nur Erfolg zu haben. Vergessen wird dabei ja oft, dass das Produkt erstmal geschaffen werden muss. Und ich behaupte jetzt mal, dass man den Unterschied merkt, ob du jemanden hast mit einem breiten Lesehorizont, der kulturell interessiert ist. Wenn der sich hinsetzt und zeichnet einen Comic zusammen mit einem Autoren, dann kommt da ein anderes Comic raus als jemand, der einfach nur ein bestimmten Comic super genial findet und dann versucht, da quasi das zu wiederholen. Vielleicht folgen ja auch gleich konkrete Beispiele, wo man das nochmal konkretisieren kann, was ich meine.
Das kann schon passieren nachher. Ja. Allerdings fangen wir erst mit anderen Sachen an.
Das neue Pink Floyd Album.
Nein, keine Musik.
Ich bringe das jetzt auch nur, weil ich fand, das ist auch ein schönes Beispiel, wenn du mal guckst, Pink Floyd ist eine Band aus den späten 60er Jahren, ne? Und für mich war das immer so, ich habe das tatsächlich auch mal gehört, damals, als ich jung war.
Das ist lange her.
Jedenfalls habe ich immer gesagt, nach Amalgama kam nichts mehr, ich glaube Amalgama war 69 oder sowas. Wenn du jetzt mal guckst, wie die zeitgenössische Kritik auf Pink Floyd Alben in den 80er, 90er Jahren reagiert haben. Die haben das niederschmetternde Urteile waren das. Ne? Und wenn du heute auf Amazon guckst, sind das durchgängig 5-Sterne-Alben. Also das ist das, was ich meinte, der Trash von gestern, die sind die Klassiker von morgen. Da hat die Zeit das längst eingeholt.
Dann kann ich ja noch hoffen für den mutterbeleidigenden Sprachgesang, den ich so gerne höre, dass der irgendwann auch mal als Klassiker gilt.
Mutter, ja, doch, ja, garantiert. Es gibt doch jetzt schon Professoren über Dr. Dre und Dozenten über Snoop Doggy Dogg.
Gut.
Und Beyoncé. Das ist doch Hochkultur.
Ich höre Hochkultur. Hörst du das, Mutti? Ich höre Hochkultur.
Weil Mutter beleidigend ist.
Mutter beleidigender Sprachgesang.
Das sackt jetzt erst so langsam bei mir. Es sedimentiert. Wie der Kaffee.
Okay, wollen wir mal anfangen mit der Medienshow?
Ja, gerne.
Okay, ich habe Bücher gelesen, tatsächlich mal wieder. Ja, tatsächlich. Und wenn diese Bücher halt nicht jetzt erschienen wären, beziehungsweise das ist jetzt eine Neuauflage, aber wenn dieses Buch halt nicht in der Neuauflage jetzt erschienen wäre, sondern wäre erschienen in den 30er bis 50ern, dann wäre es bestimmt auch in einem billigen, holzhaltigen, kleinen Heftchen erschienen und nicht in einem schönen Taschenbuch vom Manticore Verlag. Das Buch heißt Die Stunde der Helden von Jörg Benne. Das ist ein Roman aus seiner Fantasy-Welt Nuaret. Das ist also ein Fantasy-Roman, das ist so Sword and Sorcery, wobei es zumindest in diesem Roman jetzt nicht so viel Zauberei gibt. Also ich sage immer so aus Spaß, das Sword without Sorcery.
Ist das der mit dieser Hörspielreihe auch, der diese Hunderttausende von Romanen
hat? Nee.
Stunde der Helden?
Nee, noch lange nicht.
Okay.
Irgendwann vielleicht mal, aber noch ist es noch nicht erfolgreich. Okay. Erst nachdem wir das jetzt hier besprochen haben. Also, die Stunde der Helden ist eigentlich eine schöne kleine Geschichte. Es geht darum, du hast so einen pummeligen Anti-Helden, der heißt Fehlerhaar von Brickstein. Das ist ein Barde, der sucht das Abenteuer und will so ein bisschen was erleben. Und als Barde verdient er sein Geld dadurch, dass er von Dorf zu Dorf zieht und macht da so kleine Stücke und erzählt ein bisschen was und kriegt halt so ein paar Groschen und so. Ne? So ein Künstlerleben. Und irgendwann erzählt er mal von drei so lokalen Berühmtheiten, Hook, Wim und Dalaga. Das sind aber eigentlich drei Söldner und die hören das und sagen so, du hast irgendwelche Mist über uns erzählt. Und er so, ja, darf ich mitkommen und mal gucken, was ihr so wirklich macht? Und ich so, ja, komm halt mit, aber stör nicht. Und kommt dann halt mit und muss dann aber halt recht schnell feststellen, dass es halt keine Helden sind, sondern halt einfach nur geldgeile Räuber, Söldner, die halt einfach nur an sich selber denken. Da wird der gute Mann erstmal schön desillusioniert.
Nepper, Schlepper, Bauernfänger.
Ja, genau so. Naja, jedenfalls, die reisen dann so ein bisschen durch Nuaret durch. Die Gruppe wächst irgendwann auf bis zu 6 Leute an. Und die erleben zusammen verschiedene Abenteuer. Das ist so ein bisschen episodenhafte Erzählstruktur. Immer mal so quasi das Abenteuer des Kapitels oder das Monster des Kapitels wird abgehandelt, dann geht's weiter.
Endgegner.
Genau, es eskaliert richtig schön. Du fängst an halt mit so ganz kleinen Kram, irgendwie, keine Ahnung, jag mal eine Ratte. Das geht dann hin bis zu wärm ein paar Attentäter ab, bis hin zur riesengroßen Endschlacht mit Toten, auch unter den Protagonisten. Was ich ganz schön finde, wenn ein Roman auch ein bisschen eine Konsequenz zeigt. Die Figuren sind recht stereotyp angelegt. Das ist okay, das funktioniert innerhalb der Geschichte. Und ich weiß nicht, ich hatte den Roman, glaube ich, durch in 5-6 Stunden oder so. Als Taschenbuch 13,95, das ist vollkommen in Ordnung als Preis. Das ist eine schöne kleine Unterhaltung. Vielleicht vorwerfen ist ein hartes Wort. Sagen wir, man interpretiert die Romane von Jörg Benne immer so ein bisschen.
Du raschelst mit dem Papier.
dass sie so ein bisschen sind, wie als hätte jemand einfach nur eine Rollenspiel-Session mitgeschrieben und daraus einen Roman gemacht. Aber es funktioniert einfach. Es ist unterhaltsam. Man liest es gerne. Das ist so eine richtig schöne Abendlektüre. So noch ein Kapitel vorm Einschlafen. Super. Also kann ich nur weiterempfehlen für Fans von Sword Without Sorcery Roman.
Ja, das ist auch ein Stück Pulp, finde ich, dieses das Schmökerige. Nicht immer geschmackssicher, aber man ist voll drin und man muss nicht 10-mal ansetzen an so einem Buch. Ne?
Ja, genau.
Und was mache ich jetzt?
Ich dachte, du erzählst auch was, sonst erzähl ich weiter.
Buch oder Film, was willst du haben?
Was möchtest du denn machen am liebsten?
Wenn du gerade ein Buch hast, dann nehme ich jetzt auch eins.
Ist in Ordnung.
Ist auch eine schöne Schublade, viel, viel billiger. Viel, viel billiger. Und zwar habe ich aus der Captain Lacey-Reihe von Ashley Gardner, beziehungsweise Jennifer Ashley, ist eins von den drei Pseudonymen, die die Dame benutzt. Die schreibt so diese komischen Piraten-Cover-Romane. Kennst du?
Nee.
Also da ist immer so ein unheimlich gut gebauter, langhaariger Mann mit ordentlich nacktem Oberkörper drauf auf diesen Bildern. Ne?
Also im Bahnhofsbuchhandel gibt
es genau, da mal. Genau. Ne? Und das ist tatsächlich zuerst bei Cora erschienen, die Reihe. Also Cora, tatsächlich dieser Dings-Verlag mit Herz, oder keine Ahnung, wie das heißt. Cora Verlag und zwar Historical Krimi heißt das.
Oh.
Ne? Also das, die bringen, glaube ich, auch Alle liebe Julia oder irgendwie so ein Kram, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich hatte das Buch mal wieder in der Hand genommen, Das Geheimnis der Sudbury School, und Captain Lacey ist ein beurlaubter Dragoner Kapitän, spielt zu Anfang des, wie sagt man, 19. Jahrhunderts, also 1800, paar zerquetschte.
Mhm.
Noch alles, glaube ich, auch vor Sherlock Holmes.
Okay.
Hat so Anklänge davon, aber der Lacey ist ein ganz anderer Typ. Was mir daran gefällt, ist, dass der Captain Lacey ist halt, der ist invalide, also der kann gar nicht in den Militärdienst zurück. Was er jetzt macht, ist, die Londoner Polizei gibt es so noch gar nicht. Das ist alles erst im Entstehen. Und er ist so eine Art Privatdetektiv und löst alle möglichen Mordfälle. Das ist der vierte Band in dieser Reihe.
Ist quasi Dr. Watson mit langen Haaren.
Der hat ja keine langen Haare. Der läuft auch nicht mit...
Ach so.
Das ist ein echter Gentleman.
Ach so, weil du erzählt hattest mit den Covern.
Die schreibt, glaube ich, auch solche... Wie nennt man das denn? Romantic Fantasy? Solchen Kram schreibt die, glaube ich, auch. Aber
ja.
Ich habe jetzt da nicht so ausgiebig, gründlich recherchiert. Aber diese Captain Lacey-Romane gefallen mir deswegen so gut, weil durch die Geschichte, da gibt es ja immer diese einzelnen Kriminalfälle, aber die also so eine Art Metageschichte oder wie man sowas nennt, das ist so ein Beziehungsdreieck mit einer schönen Frau und deren Ehemann, so. Da merkt man aber, die Verbundenheit zu dieser Dame geht über eine normale Freundschaft hinaus. Und ihr Ehemann ist genau der Vorgesetzte beim Militär, der ihn in diese auf Himmelfahrtskommando geschickt hat und ihm im Grunde versucht hat, durch dieses Himmelfahrtskommando eigentlich loszuwerden.
Klingt nach richtig großem Drama.
Ja, ja, genau. Und dann gibt es da noch halt noch ein paar Nebenfiguren, die das Ganze noch würzen, ein paar Liebschaften und so weiter. Dann gibt es auch noch diesen Grenville, das ist so eine Art, das wird so eine Art Mäzen dieses etwas verarmten Kapitäns oder Captains oder ist er Colonel sogar, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, der Captain Lacey ist halt so dieser hinkende Privatdetektiv, der sich immer tiefer in diese Londoner Unterwelt verstrickt und da allerhand spannende Abenteuer erlebt. Also für mich immer wieder fesselnd, weil es auch ein melancholischer Typ ist, mit dem kann ich mich gut identifizieren.
Und ist das eine aktuelle Reihe oder ist das älteres?
Witzigerweise, ich habe jetzt extra nachgeguckt für den Podcast jetzt, tatsächlich, gibt es das aktuell auch als Kindle-Ausgabe? Es
gibt ja alles als Kindle.
Ja, aber ich habe bis vor ein paar Jahren gab es das tatsächlich nur bei Cora, musste es entweder nachbestellen oder bei eBay irgendwie kriegen. In England konntest du das immer schon kaufen und es gibt jetzt aber auch eine Druckversion zu kaufen. Allerdings nicht mehr zum Cora-Preis für 3 Euro noch was, sondern dann halt für einen Zehner oder weiß nicht.
Also es geht immer noch.
Gucken, ja. Auf jeden Fall gibt es, ich denke, in dieser deutschen Übersetzung, die auch gut ist und das, was ich auch witzig finde, für meinen Geschmack, ich kenne mich jetzt da nicht so literaturwissenschaftlich so tief aus, wie sie schreibt, das zieht einen schon in die Geschichten rein und halt auch, ohne dass man drüber nachdenken muss, kann die jetzt erzählen, tut die so, als wäre sie ein Autor, was mir bei vielen deutschen Autoren so geht, so ein bisschen.
Mhm.
Das hast du da nicht.
Okay.
Du musst nicht so viel kämpfen.
Kämpfen passt als perfekte Überleitung für mein nächstes Buch. Wir gehen nochmal zu Jörg Benne und nochmal in seine Welt Nuoret. Der neueste Roman von Jörg Benne heißt Dämonengrab und spielt im kleinen Fantasy-Dörfchen Brenzacker. Und der Hauptprotagonist ist so ein Jugendlicher, der heißt Otto und der will am liebsten ein Held sein. Aber ich meine, er wohnt auf so einem kleinen, blöden Fantasy-Dorf, da gibt es halt nur Kühehütten und sonst nichts. Da gibt man irgendwann einen großen Sturm, da liegt eine alte Tempelanlage frei, verwunschene Tempelanlage mit ganz viel böser Energie und allem. Und Ordo und sein Freund Vajan trauen sich halt, gehen in diese jetzt freigelegten Ruinen, finden eine Münze und freuen sich erstmal. Aber die Freude ist nur ziemlich kurz, weil nachts verschwindet dann Vajan und seine Familie und sein Haus ist überall mit Blut und so. Also so ein bisschen gruselig und so. Stadtwache wird gerufen aus der nahen Stadt. Die bildet einen Erkundungstrupp mit Ordo, der Stadtwache, noch einem Priester, einer Magierin und ein paar zwangsrekrutierten Abenteurern. Und die gehen halt in den Tempel rein und versuchen halt den Vajan zu finden mit seiner Familie. Erleben dann halt so ein paar Abenteuer, so Fallen und Gegner und sowas. Ja, es ist eine eigentlich recht simple Story, so ein schöner Dungeon-Crawler, also rein in den Tempel, die Familie finden, wieder raus, dabei Fallen überstehen und Gegner überstehen. Hat aber ein paar interessante Plot-Twists, die mich auch teilweise überrascht haben. Es ist sehr, sehr konsequent. Also wieder so, dass nicht alle rauskommen, die reingegangen sind, was ich sehr schön finde. Es ist sehr atmosphärisch geschrieben, hat aber, finde ich, ein Hauptproblem. Und zwar diese Abenteurergruppe, die in diesen Tempel da reingeht, die ist viel zu groß. Die Figuren sind, außer die Magierin, jetzt die ein bisschen zaubern kann, sind alle sehr austauschbar. Also,
ach so, das meinst du, nicht 2,50 Meter?
Nee, die können alle dasselbe. Das sind halt alles irgendwelche Schwertkämpfertypen. Und wenn Schwertkämpfertyp 1 tot ist, na gut, wir haben immer noch 10 Schwertkämpfertypen. Ne, das ist ein bisschen schwierig. Und da, wenn da jemand stirbt, dann ist es dem Leser auch, gerade weil es nur so ein, zwei wirkliche...
Egal.
Ja, es ist egal. Weißt du, du hast so deine ein, zwei Identifikationsfiguren. Das ist einmal irgendwie so ein Mädel von der Stadtwache, was ich so ein bisschen behaupten muss in dieser Männerwelt. Und halt Otto, der ein Held sein will. Aber im Prinzip alle anderen sind ja komplett wurscht. Und wenn die sterben, ist es auch wurscht. Weißt du?
Die sind einfach Material.
Ja, die sind Material. Das ist ein bisschen schade. Also hättest du vielleicht die Hälfte genommen von der Gruppe, vielleicht 5, 6 Leute, die in diesen Tempel reingehen, die aber alle ein bisschen was können und sich auszeichnen durch irgendeine Besonderheit. Keine Ahnung, einer kann, weiß nicht, Fallen entdecken oder so. Wie so, weißt du, wie so, ist ja so ein bisschen wie so ein Rollenspielroman, ne? Abenteuer, so ein Dungeon-Crawler. Und wenn auch die Gruppe so ein bisschen gewesen wäre, jeder kann ein bisschen was, und wenn der wirklich fehlt, dann merkst du, verdammt, das ist schlecht, dass der fehlt.
Also ich finde es ja, ja, oh, ein dicker LKW. Also ich finde es einerseits ja erstaunlich, dass das noch geht, wo doch jetzt nach Harry Potter und der Ringe-Film jeder weiß, wie man so eine Spiel- oder Romanwelt erstmal vorbereitet, ganz tief rein und dann immer so ein Stückchenweise Informationen aus der Tiefe holen und so, damit das, ne, alles so plausibel wirkt. Auf der anderen Seite auch irgendwie sympathisch, da schreibt einer drauf los, da, ne, das, der platzt raus, und das sind so dann Stationen auf seinem Weg zum Groschenromanschreiber.
Genau, also es macht echt Spaß zu lesen. Man ist wieder so, weiß ich nicht, so 6 Stunden vielleicht braucht man, um es durchzulesen. Vom Genre her würde ich sagen, so 2 Drittel Fantasy, 1 Drittel Horror, so ungefähr. Vielleicht, wer ein bisschen empfindlicher ist, empfindet es ein bisschen horrorlastiger.
Ja, Zombies oder was?
Nee, keine Zombies. Aber schon so Grusel, und es passieren schon so wirklich so Horrorsachen.
Komm, du bist
so
Game Master, du musst auch immer ein bisschen spoilen. Das ist die oberste Regel, habe ich gelesen.
Eigentlich will ich gar nicht spoilern.
Nee, aber...
Man soll ja den Roman lesen.
Also, okay. Also,
aber
Insekten?
Auch. Okay. Also, ich würde sagen, man kann sich, wenn man so Game Master ist, schon ein bisschen inspirieren lassen davon. Und wie gesagt, es gibt ein paar interessante Plot-Twists. Das ist schon wirklich gut gemacht. Es hat mir sogar einen Tick besser gefallen als Die Stunde der Helden, was der Vorgängerroman ist. Deswegen meine Empfehlung, Jörg Benne, Dämonengrab vom Mantigor Verlag für 13,95 €, vollkommen in Ordnung.
Ja, also jetzt sind wir ja schon auf dem schmalen Grat zwischen Trash und Kult, ne? Blade Runner. Nee, das ist aber nicht der Film, den ich jetzt geguckt habe und vorstellen wollte. Ich habe mal wieder ganz tief in die Klamottenkiste gegriffen. Und zwar habe ich einen Film von 1991. Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft. Das ist der zweite Teil. Bill und Ted's Reise durch die Zeit, glaube ich, der erste Teil. Bill und Ted sind zwei Teenies, die haben große Ambitionen. Sie wollen eine.
So wie wir.
Ja, Rock'n'Roll. Sie wollen eine ganz, ganz coole Metalband, die Wilden Hengste, geben. Und die Wilden Hengste.
Das klingt so total nach dieser Musikrichtung.
Ja, genau. Es ist auch die Musikrichtung, also Shred-Gitarre, also so Tweedly Wee, ist der Soundtrack zu den Bildern. Es ist ziemlich poppig, passt ja jetzt nicht. Ne? Das wäre jetzt ja voll posermäßig poppig zu sagen. Ne? Hm. Also damals, als es noch richtige
Vorwärts getrieben?
Als es noch richtige Szenen gab, so. Jugendszenen meinte ich.
Da, energiegeladen.
Ja, richtig, ja, Metal. Richtig Mosch. Also positive Power ist das Motto dieser Filmreihe. Ich glaube, es ist sogar ein dritter Teil jetzt angekündigt.
Nein.
Witzigerweise.
Mit den Originalschauspielern?
Ist das ja genau. Und zwar Ted, gespielt von Keanu Reeves.
Nein.
Ist aber kaum zu sehen, weil er so einen langen Pony hat den ganzen Film über. Und daneben der unsägliche Alex Winter, nie wieder gehört, aber ein Gesicht unvergesslich. Unvergesslich. Also du kannst dir einfach nur immer wieder zwischendurch Blu-ray oder DVD, ich weiß gar nicht, ob es den auf Blu-ray gibt, DVD anhalten und einfach mal solche Stills angucken von ihm. Es ist krass. Da wird einem einiges geboten. Auf jeden Fall ist es so, nachdem sie in dem ersten Film mit einer Telefonzelle, die als Zeitmaschine fungiert, versuchen, einen Geschichtsaufsatz zusammenzuklauben, besuchen sie halt Bach und was weiß ich nicht, also alle möglichen von Sokrates, den sie immer Sokrate nennen.
Mit einer Telefonzelle?
Ja, mit einer Telefonzelle.
Aber du hast jetzt nicht Doctor Who geguckt, oder?
Nein, nein. Es ist aber auf jeden Fall, ja, es ist ein postmodernes Märchen, kann man sagen. Ja, und in diesem zweiten Teil ist es so, Bill und Ted wollen heiraten.
Zusammen oder?
Aber.
Ist es schon so modernes mit zusammen oder jeder einzeln?
Die suchen Babes.
Ach so, ich dachte, das wäre doch mal schön modern gewesen. So.
Was und denn? Die beiden ja. heiraten? Nein. Das sind die 90er, 80er,
90er. Deswegen, das wäre doch mal so ein Vorreiter gewesen. Avantgardistisch, so, was das Gesellschaftsbild angeht.
Ich will es jetzt mal über die Bühne bringen hier. Also so eine Darth Vader billig Schaumstoffkopie aus der Zukunft will die beiden entfernen, weil die sind natürlich Kulturschöpfer, die beiden. Deren ganze Art hier, so das Universum ist bunt und granatenstark. Jetzt muss man so eine Schreddgitarre einführen. Sollen halt ins Jenseits überführt werden und mit Hilfe von zwei Roboterkopien, die da auf die Erde geschickt werden, die genauso beknackt sind wie unsere beiden Helden.
Großartig.
Ja, es gibt voller Referenzen. Sämtliche Spielarten des schlechten Geschmacks kann man da so wiederfinden. Das ist so vergleichbar mit diesem Tarantino-Film da, Jackie Brown oder so. Sämtliche Spielarten der Coolness sind da.
Jackie Brown war cool.
Ja, hast du auf den Punkt gebracht. Auf jeden Fall, die treffen auch den Sensemann und spielen mit dem Cluedo und solche Sachen. Ne? Und was bleibt, ist nach dem Besuch, nachdem sie auch Gott besucht haben, in Erinnerung bleiben die Shreds und natürlich die Babes, die Frisuren und diese positive Power. Das Universum ist bunt und granatenstark.
Das klingt irgendwie mal richtig schön für einen Filmabend. So ein paar Bierchen, also wenn ich jetzt Bier trinken würde.
Ja, wenn ich jetzt Bier trinken würde, dann wäre das ein prima Filmabend. Also,
könnte man das gucken.
Wenn ich abends nicht so müde wäre.
Wir sind halt schon alt.
Tja.
Schlecht.
Hätten wir mal früher anfangen sollen mit dem Fernsehgucken. Ja, Philipp. Jetzt kommst du mit einer Bombe. Hä?
Mit einer Bombe?
Ja, weiß ich nicht.
Ich komme mit der Liga deutscher Helden.
Liga deutscher Helden.
Ja, genau. Das ist eine Superhelden-Serie, eine Comic-Serie. Ist eigentlich so das Spin-off der Ausspielen Superheroes, also der österreichischen Superhelden. Einer jetzt schon seit ein paar Jahren laufenden Comic-Serie über österreichische Superhelden, die wirklich, wirklich gut ist, die mich wirklich jedes Mal begeistert mit jeder neuen Ausgabe. Das ist also Spin-off, das deutsche Spin-off. Und handelt entsprechend von deutschen Superhelden, die so schöne Namen tragen wie die Wassernixe Lorelei, der bayerische Muskelprotz Gamsbart, der Kölner Jeck, die Ossi-Formwanderin Chimäre und der ihr Anführer heißt einfach nur Captain und ist ein Hologramm, weil sein eigentlicher Körper irgendwie voll die zerfetzte Leiche ist.
Ist das der Imperator?
Na, so in der Richtung. Es geht so ein bisschen Imperator-mäßig. Der ist auch ein bisschen fies drauf. Und die werden ab und zu unterstützt von so ein paar lokalen Superhelden. Es gibt mittlerweile zwei Ausgaben. Das sind immer so kleine Heftchen, 36 Seiten für 4,90, wo auch immer eine Bonusgeschichte drin ist. Die erste heißt Vorboten und die zweite heißt Sturm, Einsatz in Berlin. Und unabhängig davon, dass sie halt Monster verkloppen und so, gibt es so einen Metaplot, dass es eine Häufung von genetischen Mutationen gibt, die halt diese Monster hervorrufen. Und es gibt auch immer so ein paar Verweise auf die Hauptserie, auf die Austrian Superheroes Hauptserie.
Nur mal so eine Zwischenfrage.
Bitte.
Ey, man ist ja einiges gewohnt, aber das klingt ja ganz schön an den Haaren herbeigezogen, findest du nicht?
Ich glaube, wie alle Superhelden-Geschichten ist es an den Haaren herbeigezogen.
Ja, man ist ja einiges gewohnt, aber deutsche Superhelden ist auch echt schwer. Ne? Da was ist typisch deutsch? Da kommt ja immer die Krachleder und diese Wadenwärmer und Schuhplattler ganz schnell.
Wobei sie eigentlich sogar gar nicht die einzigen sind. Es gibt schon zum Beispiel den Captain Berlin schon lange.
Ach.
Ja, der ist 1982 als B-Movie-Held, ist erstmals in Erscheinung getreten und seit 2013 als Comic-Held. Und der hat auch so eine ganz tragische Geschichte, so Superheld des Widerstandes, kämpft dann gegen Hitler und gegen Sulu und gegen Kim Jong-il und so und noch was. Das ist halt so mega trashig und so voll punkig. Der ist ganz cool, es lohnt sich auch mal zu lesen. Die Zeichnungen sind ganz okay. Kolorierung ist ein bisschen altbacken, was aber ein bewusstes Stilmittel ist.
Du meinst jetzt von damals die Ausgabe oder jetzt?
Nee, von jetzt. Also die sind ja erst ab 2013 erschienen als Comic-Held, die Captain Berlins. Und sind halt bewusst so koloriert, dass es aussieht, als ob sie, weiß ich nicht, 100 Jahre alt wären. Ob da, es ist ein bewusstes Stilmittel. Ob es jetzt jedem gefällt, weiß ich nicht. Kann man sich aber gönnen. Und was noch eine Alternative wäre, die mir so einfallen würde spontan, wäre Trachtman. Das ist irgendwie so ein Klischee-Bayer, der fiese Preußen verkloppt. Und den gibt es sogar richtig auf Bayerisch, also die Ausgaben. Muss er halt richtig Bayerisch reden.
Jetzt bleib aber mal bei der Hauptstory, ne? Also, oder warst du damit jetzt durch mit den deutschen Helden?
Ne, ich wollte noch, aber ach, erst mal erzähle ich noch kurz was dazu.
Also, ich weiß nicht, also, wenn man jetzt nichts Besseres gewohnt ist, dann liest man das vielleicht bis zum Ende. Für mich hatte das aber schon irgendwie was Biederes, so wie so ein Sparkassen-Comic.
Wie Knacks? Ich habe als Kind Knacks gelesen, ganz ja, viel fanatisch. Geliebt,
klar, also, aber die haben auch nicht mehr den Zeichner von damals.
Oh.
Da hört man das ja auch schon wieder durch. Damals war alles besser wieder, diese Geschichte. Ne? Für mich wirkt das alles so ein bisschen... So ein bisschen melodramatisch, ein bisschen künstlich, auch nicht bis zum Ende so durchdramatisiert, sondern es ist so zusammengewürfelt, was mich irgendwie so zweifeln lässt. Will man da nur den Erfolg des österreichischen Teams wiederholen? Oder will man ein gutes Comic machen? Also das Witzige ist, ich habe die ja gelesen und habe dann tatsächlich mit meinem Sohn angefangen mal so wieder Superhelden-Comics zu lesen. Ne? Da haben wir angefangen mit den ersten Spider-Man und ich bin dann noch irgendwie, auf einmal habe ich wieder so Thor-Klamotten von Jack Kirby mir angeguckt. Die waren ja auch nicht, sag ich mal, einwandfrei und geschmacksneutral. Aber mir fehlt so irgendwie die Originalität, also so ein bisschen ist.
Ich glaube im Vergleich zu Österreich, als es noch die österreichischen Superhelden waren, das Original quasi, das war noch so ganz fresh und neuartig und energiegeladen. Ich habe persönlich ein bisschen ein Problem mit der deutschen Geschichte. Einmal, ich finde, das Team harmoniert nicht so gut, wie das österreichische Team harmoniert. Das ist so ein bisschen typisch deutsch, so. Es muss düsterer sein und schwermütiger sein. Die haben alle ganz traurige Hintergrundgeschichten.
Walküren kommen dazu.
so weißt du, irgendwie der Gamsbart ist irgendwie traurig, weil er München 72 nicht verhindert hat und Captain Berlin war mal irgendwie so ein kleiner Wehrmachtsjunge und so. Das ist so gewollt, also dieses typische deutsche...
Bleiplatte.
Gewollt, ja, dieses typische melodramatische, was gerade in den Bonusgeschichten rauskommt, was sich so beißt eigentlich mit der doch ein bisschen fröhlicheren Grundstimmung der Hauptgeschichten. Das ist im Vergleich zu den Österreichern, die halt so richtig augenzwinkernd sind. Also, du liest die Österreichern zwei Seiten und hast schon gute Laune und findest es total witzig und geil. Ich finde, es hat noch ein bisschen Startschwierigkeiten. Es braucht länger, um in Fahrt zu kommen, als die Österreicher. Die Österreicher, die erste Ausgabe habe ich gesehen, zack, und habe mir jede Ausgabe gekauft und die Sammelbände. Das sind mittlerweile, glaube ich, schon 10, 11, 12 Ausgaben. Ich habe mal alles gekauft dazu. Ne? Und hier kaufe ich zwar, aber ich kaufe mehr so in der Hoffnung, es ist schon gut, aber ich wünsche mir, dass es endlich so gut wird oder besser als die Österreicher.
Also ich will das jetzt mal reduzieren auf die
Forderung. Ich fuchtel ja schon rum vor Aufregung.
Ja, genau. Wir fordern, Deutsche, lasst den Humor bleiben. Das ist einfach nichts für euch. Oder was ist das zentrale Thema?
Nein, es soll schon Humor, es soll so leichtgängig werden, leichtfüßig wie die Österreicher.
Oder?
Ja, also, aber man kann, es ist so ein bisschen so eine ungute Mischung. Also es ist so ein bisschen einmal düster und einmal witzig. Und das, diese Mischung funktioniert nicht richtig.
Ja, wenn man das nicht kann mit dem Humor.
Ja. Entweder man macht es komplett österreichisch, auf super witzig leichtfüßig, großartig, bin ich voll dafür, kaufe ich jedes. Oder du machst es richtig ernsthaft. Mit tragischen, gebrochenen Helden, die traurig sind und so, weißt du? Das ist auch super.
Sind ne? wir Deutschen wirklich traurig?
Ne? Das, aber diese Mischung, das passt nicht so richtig. Weißt du, das ist so, irgendwie, eine Seite ist wieder schön, eine Seite ist traurig, das ist gut und das ist, nein, ich will konsequent entweder lustig oder traurig und nicht diesen komischen Mischmasch, wo die Hauptgeschichte ganz okay lustig ist und dann kommen die Bonusgeschichten, die sind scheiße traurig.
Jetzt haben wir wieder einen Haufen verwirrter Zuhörer, wenn wir noch welche haben. Also tatsächlich ist es so, für mich war es so, es hat mich an einen Superhelden-Comic erinnert.
Okay.
Ja. Das ist so ein bisschen wie, wenn einer deiner Freunde möchte unbedingt zu DSDS und du sagst es ihm, dass es keine gute Idee ist, sondern lässt ihn auflaufen.
Da habe ich sogar zwei Freunde.
Und du hast es ihm nicht gesagt.
Beste Grüße, ja, wisst, wen ich meine.
Oh je. War es das damit?
Also ich möchte trotzdem sagen, kauft es, weil dieses Projekt hat es verdient, weiterzukommen. Gerade wenn ihr noch nicht die Österreicher kennt, kauft es, weil dann wisst ihr noch nicht, dass die Österreicher besser sind. Aber da ich ja weiß, dass die Österreicher gerade auch in der zweiten Staffel wesentlich besser geworden sind, die erste war schon
Potenzial.
Genau, die erste war schon gut und die zweite Staffel, der zweite Sammelband ist richtig durch die Decke gegangen, qualitativ. Deswegen habe ich die große Hoffnung, dass es auch noch die Liga der deutschen Superhelden besser wird.
Ich muss erstmal Kräfte sammeln, meine Vitamin-C-Tablette auflösen.
Mach das.
Ja, das war ja aufregend. Erzähl doch mal was Schönes.
Was Schönes. Wir haben beide den Comic Black Hammer Vergessene Helden. Das haben wir bei den Helden gelesen.
Gelesen, nicht vergessen.
Wir haben ihn vergessen und haben ihn gelesen und vergessen. Nein, wir reden darüber. Wir haben ihn nicht vergessen. Das ist eigentlich eine ganz kurze Geschichte tatsächlich. Es geht darum, du hast so ein paar typische, naja, sagen wir mal 40er Jahre Klischeehelden, so den maskierten Boxer Abraham Slam, einen liebesbedürftigen Marsianer, eine fliegende Grundschülerin, eine durchtriebene Hexe, einen Superwissenschaftler und so einen Roboterkumpel. Und die sind halt die Superhelden von so einer Stadt. Und kämpfen gegen den Antigott und dabei werden sie in eine Paralleldimension geschleudert. Soweit so normal. Und sie landen halt in dieser Paralleldimension. Das ist ein Abbild einer kleinen Farmstadt im mittleren Westen der USA, die halt so klein, piefig, spießig ist. Und sie müssen natürlich ein bisschen unentdeckt bleiben. Das heißt, sie dürfen ihre Kräfte nicht einsetzen, ihre Fähigkeiten verstecken. Und haben halt ewig viel Zeit, um mit ihren eigenen Problemen irgendwie klarzukommen. Was für die eigentlich wesentlich schwieriger ist, als sich mit irgendeinem Monster zu kloppen. So zum Beispiel, das beste Beispiel ist halt Golden Gale. Die ist eigentlich schon 50, 60 oder so. Schon eine durchlebte Frau. Abgehalftert. Eine abgehalfterte Frau. Und jetzt ist sie aber wieder in ihrem Superhelden.
Mit 50, 60? Ist man abgehalftert?
Die ist abgehalftert.
Die hat kein Olivenöl benutzt.
Genau. Und die ist aber jetzt in dieser Paralleldimension wieder in ihrem Superhelden-Alter-Ego. Und das ist halt irgendwie ein 9-jähriges Mädchen. Und sie lebt aber quasi, oder will ihr Leben leben als 50, 60-Jährige. Also rauchen und Whisky trinken und Männer und so. Und das kommt halt nicht so geil rüber, wenn du irgendwie eine 9-jährige Grundschülerin bist.
Sagst du nochmal, wie heißt die?
Golden Gale.
Okay, kommt nicht so...
Ja, das ist halt, also die haben alle, die müssen sich halt verstecken und haben halt, seit 10 Jahren sind die in dieser Paralleldimension und müssen halt mit sich selber klarkommen und ihre eigenen Probleme meistern und die zerbrechen daran langsam und auch diese Gemeinschaft, die sich halt quasi als Schicksalsgemeinschaft auf so einer einsamen kleinen Farm am Rande der Stadt zusammengefunden hat, um da zu warten, bis wieder diese Dimension, bis sie entfliehen können und sie schaffen sich zu entfliehen und diese Gemeinschaft zerbricht daran mit ihren Problemen, es ist es ist eigentlich kein richtiger Superhelden-Comic im Sinne von, ne, Superhelden retten die Welt, sondern in Superhelden zerbrechen an sich selber.
Man könnte auch sagen, Superhelden campen. Also die sitzen, ehrlich gesagt, weiß man ja gar nicht, was hält sie fest. Da muss man ja dann den zweiten Band oder den dritten Band lesen wahrscheinlich. Und es sind Spannungen da, sonst könnte man ja nichts erzählen.
Das stimmt.
Ne, weil Action gibt es nur in der Retrospektive, ne? Oder in der Küche.
Genau.
Du hast ja schon angedeutet, dass das Umfeld ja auch mitprägt, diese piefige Kleinstadt, aber das ist so ein Easy Rider Kleinstadt, also so ein bisschen feindselig. Und ich finde auch, dieser ganze Grundton der Geschichte ist so irgendwie so, ich weiß nicht, düster, ja, vielleicht auch, aber ich finde, es ist vor allem nicht düster, wie soll ich das nennen? Ich finde die alle unsympathisch. Ich finde alle unsympathisch.
Sogar die Protagonisten?
Ja, ist das so ein Stück weit, soll das so postmodern sein? Also man soll sich nicht mehr identifizieren mit keinem. Alles ist irgendwie, ja, ich finde, also der Einzige, mit dem ich vielleicht was anfangen kann, ist dieser Colonel Weird. Ne?
Echt, der Verrückte?
Ja, natürlich.
Das ist mir klar, dass du dich damit identifizierst, Herbert.
Ja, aber das ist irgendwie, das ist so ein bisschen der Knackpunkt so einem postmodernen Comic. Es ist ja so, wenn man das nicht gleich annimmt, hier, ich habe ein neues Genre, Watchmen hat ein neues Genre aufgemacht und ich mache jetzt auch so einen Watchmen-Comic, unter dem, so könnte man das ja verkaufen. Oder so ist es rezipiert worden.
Ich habe es ja oft gelesen, das soll das neue Watchmen sein. Und genau. Da muss ich sagen, nein, um Gottes Willen. Erstens ist es total gotteslästerlich, Watchmen irgendwie zu vergleichen mit einem anderen Comic.
Guck mal, ich habe es immer noch nicht gelesen. Ne?
Du Ketzer.
Ja, wie auch immer.
Und nein, also das ist auch, also Watchmen, also was identisch ist, du hast Helden, die irgendwie zurückgetreten sind aus ihrem Heldenberufsalltag und mit sich selber klarkommen müssen. Aber bei Watchmen hat das Ganze eine politische Dimension, soziale Dimension. Und bei Black Hammer hat das jetzt so eine familiäre Situation. Ja. Das ist ja wie eine Familie jetzt in diesem kleinen. Ja, genau.
Ich verstehe. Das ist also die Helden, das sind gebrochene Helden. Mhm. Das habe selbst ich verstanden. Das kennen wir ja seit
Spider-Man. Wie oft habe ich das jetzt gesagt, dass sie gebrochen sind?
Ja, kennen wir ja seit Spider-Man, gebrochener Held. Jetzt haben wir davon massenweise gebrochene Helden. So. Dann gibt es diese ganzen Querverweise, man fühlt immer wieder die Vorbilder durch, ne? Also selbst, die machen das ja offen, welche Vorbilder das sind, aber man denkt auch an viele andere Sachen, ne? Also automatisch, was weiß ich, man denkt an Batman, an weiß ich nicht was, ne? Aber für mich, gibt es noch was Schlaues hier irgendwo im Skript? kann ich mir was Schlaues sagen? Ja, genau. Für mich ist so die Frage, wird das Comic nicht irgendwie selbst Opfer der eigenen Dekonstruktion? Also, das ist die Frage nach Identität, nach Authentizität. Ist das, ist es nur ein Comic, weil es Comics zitiert? Oder ist es auch für sich? Warum kann man heute keinen Superhelden-Comic mehr machen? Verdammt nochmal, verstehe ich nicht. Warum muss man immer alles so kompliziert machen und mit so schön noch eine Schicht drüber, noch eine Schicht drüber, noch eine Schicht drüber? Erklär mal.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Superhelden-Comics generell kannst du noch machen. Da gibt es doch viele, viele, viele.
Aber ohne, dass es die 24. Variante von Spider-Man ist.
Okay, Venom, dann wird's grün, schon schwieriger.
Venom blau, Venom Dings, also warum müssen das immer, warum, ja, das ist das, warum darf ich nicht verstehen, was den Superhelden-Comic gut macht und kopiere nicht einen, sondern kreiere was Neues daraus. Also gibt's das nicht mehr, das Neue, ist einfach so zu oft gemacht, das so,
ja.
Ich meine, in der klassischen Musik gibt's ja auch immer noch Komponisten, die wie Bach genau das Gleiche, wieder eine Fuge machen. Und die ist immer noch gut.
Ich glaube, oder? Die Autoren wollen was Eigenes machen und glauben, das Allgemeine wären immer noch diese normalen Superhelden-Comics und wollen sich auf Biegen und Brechen davon distanzieren mit ihren Dekonstruktionen der Superhelden. ohne jetzt zu merken, dass sie damit eigentlich genau das machen, was viele andere. Das ist, genau, das ist wie Hipster, weißt du? Hipster wollen total anders aussehen, ne? So und sich anders verhalten.
Ja.
Genau. Und merken gar nicht, wenn sie mit ihren komischen Hipster-Klamotten und Hipster-Bärten rumlaufen oder so.
Klischee.
Ne? Dass alle anderen Hipster auch so rumlaufen.
Aber die Bärte sind doch schon längst ab. Nee, du hast
einen. Was? Ich habe meinen schönen Bart, der ist nicht out.
Ich müsste den jetzt eigentlich auch wieder. Ja, Bärte geben Männern eine Chance.
Also, genau, ich würde das, glaube ich, das so vermuten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also
ja, dann macht das Comic ja alles so ziemlich alles richtig. Also es
macht alles richtig, die Zeichnungen sind schön düster. Es ist spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Also ich hatte jetzt keinen Hänger und keinen Tiefpunkt.
Ja, was ich schön fand, diesen Anhang. Ich liebe ja solche Anhänge, diese Making-ofs, nochmal Vorzeichnungen und so. Ich wäre aber tatsächlich selber drauf gekommen, dass der Zeichner sich tatsächlich in diesem Grusel-Horror-Genre am wohlsten fühlt. Das sah man den Bildern an.
Ja, ne? Ja.
So, und witzigerweise sind auch Sachen rausgeflogen wieder, die ich auf jeden Fall drinne gelassen hätte. Wie so oft.
Ja, ne?
Bei diesen Outtakes.
Meistens.
Ich lasse ja immer dies alles drin.
Du bist so ein Director's Cut-Gucker.
Ja, für mich, wenn Prince eine Platte rausgebracht hat, mit drei, wo alles eigentlich, wo man zwei Platten von wegschmeißen konnte, dann war mir das egal, Hauptsache Matze.
Okay, um das abzuschließen, Splitter Verlag, Hardcover, wie immer gute Druckqualität, 184 Seiten, 19,80 Euro, kann man sich, sollte man sich unbedingt mal gönnen. Also ich kann es empfehlen.
Du, ich würde auf den zweiten Band warten, dann kann man die sich hintereinander wegtun, weil so wird man ja verrückt. Ist ja wie auf Harry Potter warten.
Stimmt, es ist schon so ein bisschen cliffhangerig, ja, ja.
Nee, man will weiterlesen.
Also, ja, ne?
Es ist so ein Comic, das fängst du an. Also ich bin ja immer empfindlich, was Sprache betrifft.
Mhm.
Ich auch wieder Hipster. Warum muss man immer, ist das cool, ständig weibliche Brüste anders zu betiteln? Warum muss das ständig einem so aufs Auge gedrückt werden? Ich meine nicht die weiblichen Brüste, sondern diese Art, dieses Sprach, wie nennt man das, Sprachregister? Dieser Ghetto-Style und immer nur weißt du, Bitch. Das finden 16-Jährige cool, aber jetzt, du bist ja jetzt ein erwachsener, gestandener Mann. Du musst das nicht. Aber sprich dich das an?
Nee.
So, nee.
Man kann es ruhig bezeichnen, wie es bezeichnet werden muss. Aber es ist immer natürlich abhängig auf die Geschichte und auf die Situation. Und ich glaube...
Ja, es ist immer noch die Frage, wie du es formulierst. Du sagst auch nicht zu deiner Freundin, ey, Alter, nimm die Titten aus dem Lenkrad.
Dann müssten wir mal meine Ex-Freundin fragen, was ich zu ihm gesagt habe. Nein, aber jetzt bei Black Hammer wüsste ich jetzt nur eine einzige Szene, wo das war. Und ich glaube...
Nee, von Anfang an ist das so, die Art, wie die miteinander... Die sind nah. Die sind sich nah, die Charaktere. Aber die versuchen immer dieses Nähe-Distanz-Spiel über Sprache, versuchen die immer, ja, die in anderen irgendwie von sich wegzuhalten. Ne? Die sind so notcool.
Warten wir mal den zweiten Teil, den besprechen wir dann auch, wenn der zweite Teil kommt.
Ja, ich habe jetzt das englische Original nicht gelesen, ist wahrscheinlich auch so kaltschnäuzig.
Vermutlich.
Na. Gibt's, ne? Gibt's doch schon auf Englisch, gibt's den zweiten Teil doch schon, ne?
Bestimmt, das sind ja Sammelbände, also wird's die ganzen US-Hefte, Einzelhefte schon geben.
Das waren auch noch Einzelhefte, wird mir völlig verrückt.
Tja.
Was kostet dann so ein Einzelheft?
Weiß nicht, wie viel kosten so US-Hefte?
4,95 Mark. 4 Mark.
Warte mal, ich will mal gucken. Es sind noch meistens immer auf dem Cover drauf. Moment. Erzähl so lange was, wie ich hier rumblättere.
Ja, also jetzt wären das 4,95 €. Ja, wenn man jetzt die Inflationsrate mit einrechnet, ja, ist das ja ein günstiges Heft für 10 Seiten.
Mist, steht nichts drauf. Nee, steht nicht.
Nee.
Aber wie viel kostet Dark Horse Comics? Weiß ich nicht, $3 oder so, $4?
Aber ich bin doch positiv überrascht.
Warte, hier steht's.
Ja.
$3,99.
$3,99.
Jo, ja. Ein Heft.
Mhm.
Das ist doch voll.
Wie viele Seiten sind da so drin?
Das muss ich zetteln. Wahrscheinlich 36 oder so, oder? 38, 36?
Echt, das ist viel. Ja, ist ja viel.
Weiß ich nicht. Das ist. Oder weniger?
Ich glaube, ich hab mir...
Soll ich mal zählen, so lange, wie du erzählst?
Die letzten doofen Hefte, die ich mir gekauft habe, waren wirklich, glaube ich, diese Wolverine Origin. Ein unglaublich schlechter Comic. Ich weiß nicht, wurde der hochgejubelt?
Welcher denn?
Der vor 15 Jahren oder wann der rausgekommen ist. Auch so ein... Also so Origin... also die Ursprungsgeschichte weicht auch vom Film ab. Ja, also diese Art, wie das gemalt ist, das hat mir bei Black Hammer viel besser gefallen.
24 Seiten.
Ja, 24 Seiten.
Ja. Wahrscheinlich nur ein bisschen Werbung und Bonuskram drin. Mhm. Vielleicht so 30 Seiten für 3,99 Dollar. Da lohnt sich Sammelbände mehr.
Ich hätte jetzt wahrscheinlich mindestens vor 4 Minuten ausgemacht im Podcast. weil wir alle verlassen haben hier.
Ich habe gar nicht mehr zugehört, was du erzählt hast. Eben. Ich habe nur noch gezählt, die Seiten. Wie viele das jetzt sind.
Jetzt blättern wir die Bibel durch und zählen die Seiten. Ja, ich habe auch noch ein Telefonbuch da. Ja, ich denke mal, was machen wir denn jetzt noch? War es denn das, ne, oder? Hast du noch ein Highlight?
Ich habe noch...
Eine Vorschau.
Ich denke, wir gehen gleich mal über jetzt und kommen immer näher in Richtung Achtung Sulu.
Ach, wir haben noch was. Ach, guck mal, ich dachte, wäre vorbei.
Nö, wir haben noch Zeit. Jetzt kommen wir noch zu zwei Comic-Serien, die uns schon hinbewegen zu unserem Hauptthema Achtung Sulu, weil sie auch pulpig sind und so ein bisschen teilweise mit Übernatürlichen rumspielen und allem. Und zwar einmal die Eisendivision. Das ist eine dreiteilige Mini-Comic-Serie über einen Alternativweltkrieg, wo Einstein und seine Forschergenossen von den Nazis entführt worden sind und jetzt für die riesige Kampfroboter basteln. Das sind dann die Eisenläufer, die dann in den Eisendivisionen zusammengefasst worden sind. Deswegen heißt die Serie nämlich so. Das ist eine Trilogie und beginnt mit Das Rote Kommando. Da geht es um so eine Elite-Pilotin aus Russland, die heißt Tanja. Und die soll so eine wiederaufgebaute Kampfläufergruppe gegen einen Nazi-Riesenroboter führen. So quasi dann David gegen Goliath, weil die Russen-Roboter, die sind vielleicht 2,50 Meter groß, das sind eher mehr so eiserne Rüstungen, wenn halt die Nazis so einen hochhaushohen Riesenroboter haben. Sehr cool übrigens. Ist ganz cool, schwache Charaktere irgendwie, die komische Sachen machen, irgendwie Liebesszenen, die überhaupt nicht reinpassen. Es hat Logikfehler, sowas wie die Panzerung des Nazi-Roboters ist undurchdringbar, deswegen können wir nicht bombardieren, aber wir schießen eine Rakete rein, dann geht es schon. Also es ist alles Quatsch, es ist total Quatsch. Aber es ist extrem spaßig, wenn du so Roboterkämpfe hast. Also Roboter, die sich Boxkämpfe liefern oder Roboter, die Motorrad fahren oder Roboter, die in Robotern kämpfen. Das ist mega trashig, mega cool und die Zeichnungen sind halt mega atmosphärisch. Also das Rote Kommando von die Eisendivision 1 ist empfehlenswert. Leider baut es danach ziemlich ab. Der zweite Band heißt Invasion aus dem Pazifik und war für mich damals die Enttäuschung des Jahres 2017. Sehr traurig.
Ja.
Ja, so sad.
Logikfehler und fehlende innerer Zusammenhalt der Geschichte war ja mal ein Merkmal von Trash und...
Also passt es perfekt,
genau. Ja, aber das hast du ja jetzt in jedem Film.
Ja, genau.
Oder in jedem Buch.
Also bei Invasion aus dem Pazifik geht es halt um die japanische Landung an der US-Pazifikküste. Und du hast so eine Gruppe von Frischlingen, die fliehen, aber schaffen es während ihrer Flucht noch einen japanischen Roboter zu erobern, wo wichtige Dokumente drin sind. Diese halt irgendwie, da wollen sie nach Mexiko und wollen die dann funken an Generalstab. Das ist mega vorhersehbar, das ist austauschbare Charaktere, das ist mega öde präsentiert, die Action ist voll statisch, die Kolorierung ist Mist, der Zeichner hat es echt nicht gut gemacht. Der zweite Band ist halt echt scheiße. Das muss man ehrlich sagen.
Also das wird auf jeden Fall Kult.
Hoffentlich nicht.
Das Heft wird Kult.
Also wenn der
Doch, erinnere dich an meinen Satz, der Trash von heute ist der Klassiker von morgen.
Und dann ist jetzt Anfang des Jahres erschienen der dritte Teil, der Abschlussband Operation Rebalance. Der spielt zeitlich eigentlich zwischen den Bänden 1 und 2 und erzählt, wie die Alliierten an die Roboter rankamen, weil am Anfang hatten ja nur die Deutschen. Geht es um so eine englische Spezialtruppe, die sich als Deutsche verkleidet und um dann Einstein und Co. wieder zurückzuholen. Aus der Wolfschanze raus nach England und dann nach Amerika. Dieses Buch oder dieser Comic hat die beste Story von den ganzen drei Büchern. mit interessanten Figuren und wechselnden Loyalitäten und viel Verrat. Und du siehst sogar Tanja wieder aus dem ersten Band. Aber die Geschichte ist düsterer und ziemlich zynisch auch, muss ich sagen. Und woran die Geschichte scheitert, ist, dass die Hauptfigur total irrational ist. Die macht total dumme Sachen. Und denkst dir so, warum tust du das? Das geht so weit hin zum Ende. Also, kleine Spoilerwarnung. Ich verrate da nicht genau was, aber kleine Spoilerwarnung. Am Ende hin kannst du wirklich sagen, die Figur könnte jetzt Nummer A machen, dann wäre der Krieg vorbei und gewonnen. Oder sie macht Nummer B und der Krieg geht jetzt noch weiter 20 Jahre.
Ja, aber ist das ein Manko? Es hätte keine 7 Harry Potter oder waren es 8 Harry Potter Bände gegeben, wenn Harry einmal zu Dumbledore gegangen
wäre. Ja, aber es ist der Abschlussband und die Figur wird ja total dumm. Das ist das Problem. Weißt du, wenn es noch im ersten Band wäre, damit es einen zweiten und einen dritten gibt, das wäre vollkommen okay. Aber in dem fucking Abschlussband kann die Figur doch nicht. Also für mich, also weißt du, so das persönliche Interesse irgendwie wiegt über 6 Milliarden Menschen, weiß nicht, 4 Milliarden, die es damals gab, die sich im Krieg befinden, könnten im Frieden leben. Nein, ich mache mein Ding durch und habe jetzt noch Krieg 20 Jahre. Ja, blöd, ich mag die Hauptfigur nicht und das zieht es ein bisschen runter. Es ist trotzdem ein guter Comic. Die Zeichnungen sind nicht ganz so gut wie in Teil 1, aber sind wesentlich besser als in Teil 2. Wie gesagt, die Geschichte ist spannender und düsterer. Aber es ist halt voll zynisch alles. Das ist ja, Geschmackssache.
Ja, vielleicht ist das dann so, wenn du merkst, jetzt geht gleich der Sack zu und dann wirst du nervös, weil bisher ist es gut und du kannst es jetzt nicht halb aus dem Marmor stehen lassen und dann auf einmal verletzt sich. Auf einmal weißt du nicht mehr, wie du weitermachen sollst. Nach Matrix 1 weißt du einfach nicht mehr, was du machen sollst. Ne? So.
Dein Lieblingsthema Matrix ist ja schon. Ja, aber also man kann sich's trotzdem gönnen. Das sind 14 bis 15 Euro für jeweils 48 Seiten im Hardcover vom kleinen Augsburger Verlag Bunte Dimensionen. Wie gesagt, gerade der erste Teil ist großartig, der dritte Teil ist auch noch gut. Insgesamt bleibt die Serie ein bisschen hinter ihrem Potenzial zurück, aber das wäre schon ein guter Einstieg in ein palpiges Alternativ-Weltkriegs-Setting. Und nachdem ich jetzt sowas total Düsteres hatte...
Wünschst du dir den Anschluss übrigens?
Ja. Was?
Wünschst du dir ein Nachfolgeband? Soll da noch was entstehen aus diesem...
Ich glaube, die Serie ist ja abgeschlossen, aber... Wenn sie noch mal so gut wäre wie der erste Band oder meinetwegen wie der dritte, dann ja.
Tanja?
Tanja ist cool.
Soll wieder mit rein.
Sie muss nicht unbedingt rein. Tanja war jetzt auch bloß so ein...
Hat sie überlebt?
Ja. Hm. So ein austauschbarer Charakter. Aber, weißt du, wenn es noch mal so richtig palpig, trashig ist, so aber bewusst... Und aber schön gezeichnet und spannend und eine richtig vorwärts drängende Geschichte.
Also doch ein anderer Comic.
Jetzt habe ich wieder den Übergang von vergessen zu dem anderen. Ja,
auch rein.
Ganz genau. Wir hatten jetzt was total Ernstes und Zynisches. Wir machen jetzt noch was Leichtfüßiges, was allerdings auch wieder so ein bisschen palpig ist. Und zwar Spy-Nest. Das ist humoristischer, übertriebener Agentenpulp. Und das Grundthema ist Ian Fleming, der hat mal 007 geschrieben, der Autor. Der lebt in diesem Comic-Abenteuer, die ihn dann zu seinen 007-Bänden inspiriert haben. Und die Hauptfigur ist aber die Indianerin Teriona. Oh Gott, das ist ein Name. Also Indianerin. Teriona Shushu. Die im ersten Teil, der heißt Birdwatchers, einen deutschen Flugzeugprototypen stehlen soll. Und trifft dabei auf Ian Fleming, den rettet er aus den Fängen von einer fiesen SS-Domina und kämpft dann mit ihm gemeinsam und noch ein paar anderen Agenten gegen einen mechanisch aufgerüsteten Nazi-Cyborg.
Ist das amerikanisch oder englisch?
Ist auch französisch, glaube ich.
Der Comic?
Ja. Aha. Das ist.
Alle stehen irgendwie auf ja. Nazi-Stiefel, ne? Also ja. Das ist unglaublich.
Das ist echt leichtfüßig, es ist auch echt lustig, also ich kann es empfehlen, das ist wirklich unterhaltsam. Der zweite Band wird dann noch viel abgedrehter, die müssen sich dann zusammenraufen, weil der erste Auftrag gut gelaufen ist, sollen sie jetzt zusammen mit Winston Churchill, also dem britischen Premierminister, zusammen den abgesetzten König Edward den VIII. Töten. Es ist so abgedreht. Das ist, was hier an Sachen, du kannst dir ja nicht vorstellen. Und es ist immer noch unterhaltsam. Und jetzt letztens erschien erst der dritte Teil, der heißt Adler. Ist immer noch die Fortsetzung. Dann retten sie Churchill, der ist im zweiten Band nämlich verloren gegangen. Sabotieren noch eine Nazi-Atombombe. Das ist dann schon. Der dritte Teil ist schon nicht mehr ganz so palpig. Der ist mehr so klassische 007-Action. Heißt das so?
Und es wird eine Bombe entschärft.
Und es wird eine Bombe entschärft, so, natürlich, ja. Wie sie es gehört. Das Einzige, was mich daran gestört hat, was war auch wieder unterhaltsam, aber es hat mich gestört, gerade jetzt dieser vom ersten Teil, dieser Nazi-Cyborg, der jetzt die ganzen Bände lang wirklich so als Hauptgegner aufgebaut worden ist und auch auf dem Cover immer riesengroß prominent ist, ne? Der wird abgefrühstückt innerhalb von ein, zwei Szenen irgendwie im dritten Band, wo du denkst, eigentlich, wenn er doch so aufgebaut worden ist wie ein richtiger Hauptgegner, dann gibt es irgendwann einen Mega-Endkampf, irgendwie so einen richtigen Showdown. Weißt du?
Ja, bei One Piece wären das 5 Jahre.
Ja, genau, fünf Jahre Folgen.
Ja.
5 Staffeln. Und da wird er halt irgendwie in einer Szene abgefrühstückt. Das ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Ich habe mich da so gefühlt, weißt du, wie bei Star Wars, beim 8. Teil, wo sich alle so aufgeregt haben, dass das Supreme Leader Snoke getötet worden ist in einer Szene. Ohne Grund und ohne einfach so, ohne Hinterinformation. Und genauso fühlst du dich, wenn du die Serie liest.
Ich fühle mich jetzt auch komisch, weil ich habe diesen Film nicht gesehen.
Naja, aber auch 14 bis 15 Euro für jeweils 48 Seiten im Hardcover von Bunt Dimension. Uneingeschränkt empfehlenswert, wer sich für sowas begeistern kann.
Kommt das nur mir so vor oder sind wir heute unheimlich schnell? Lang und schnell. Also jetzt kommt die Quizfrage für diese Woche. Was ist xenophob und frisst unheimlich viel Schokolade? Na? Na?
Na? Hm?
Soll ich Start-Stopp sagen?
Ja, bitte.
Start-Stopp. Ja, dazwischen hättest du die Antwort bringen müssen. ein altes Spiel. Die Antwort ist Howard Phillips Lovecraft.
Wer war das denn?
Das sollst du mir doch jetzt beantworten.
Ach so. Also, das war ein bekannter US-Autor für Fantastik und anspruchsvolle Horrorliteratur. Hat gelebt 1890 bis 1937. Und hat unter anderem Xulu erfunden. Und unser heutiges Thema ist Achtung Xulu. Wie passend.
Lecker.
Lecker.
Die alte Schugotte.
Also, wer ist denn Xulu überhaupt? Also, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Und es heißt eigentlich Cthulhu oder...
Das weiß niemand so richtig, der nicht dem Kult angehört.
Ja, man merkt, wir sind keine Kultisten. Wir haben keine Ahnung, wie man Follower ausspricht. Also, in den...
Das ist natürlich wieder kolossales Understatement. Titanische Untertreibung, weil ich habe die ganze Suhrkamp-Ausgabe von Lovecraft zu Hause stehen. Ich habe es tatsächlich gelesen. Es gab nämlich mal Bücher. Früher.
In deinem Alter gab es noch Bücher.
Aus Papier.
Papier, was ist das?
Da hast du schon mal was davon gehört. Holzfrei, hast du vorhin gesagt.
Okay, also.
Der Planet ist jetzt holzfrei.
Dieser Xulu kommt aus den Romanen und ist ein vor mehreren hundert Millionen Jahren auf die Erde gekommenes Wesen großer Macht, das in der versunkenen Stadt, oh Gott, diese Namen, Rülü, Arülü.
Ich weiß nicht. Ist das also nicht so eine Star Wars Stadt, Ryloth?
Ich buchstabiere es einfach, weil es einfacher. R-Apostroph L-Y-E-H im Pazifischen Ozean so einen todesähnlichen Schlaf schläft und halt da gefangen halten wird. Und er wird aber auferstehen, wenn die Sterne mal irgendwann richtig stehen, seine Schreckensherrschaft auf der Welt beginnen. Was heißt, alles Leben auf der Erde wird vernichtet werden. Der Körper ist so ein bisschen entfernt humanoid, aber ziemlich aufgedunsen. Sein Kopf ist wie ein Tintenfisch.
Ist einfach so eine Grütze.
Ja, genau. Das Gesicht ist so ein Wirrwarr aus Tentakeln. Er hat ein paar schmale Flügel. Ich denke, wir werden ein Bild von Xulu auf die Episode draufpacken. Das kann man sich dann angucken.
Wichtig ist immer, dass man kein Bild von ihm hat, finde ich.
Nein.
Der Schrecken ist dann größer.
Aber ich habe so einen schönen Plüsch-Xulu, den will ich unbedingt der Welt zeigen.
Das ist ja was anderes, den können wir ja zeigen.
Okay, gut. Was uns die Frage, was ist denn nun eigentlich Achtung Xulu? Weil das ist ein Rollenspiel-Setting für Call of Xulu und Savage Worlds, für die beiden Systeme. Das spielt im Zweiten Weltkrieg und ist so ein Alternativgeschichts-Setting, in dem es halt auch den Mythos und Xulu gibt. Und hier versuchen einfach die Nazis halt diesen Mythos und die ganzen schrecklichen Wesen, die damit einhergehen, für sich zu nutzen.
Haben wir gesehen bei Hellboy.
Zum Beispiel, Hellboy ist geht so in die Richtung, genau. Genau. Kurz was zum System. Es ist eigentlich bloß ein Setting und hat kein eigenes Regelsystem. Und man kann es entweder spielen mit Savage Worlds. Das ist so ein generisches Skirmish-Tabletop-Rollenspiel mit einem Schwerpunkt auf cineastisches Spiel. Eignet sich sehr gut dafür, zum Beispiel auch Miniaturen und eine Battlemap zu benutzen. Oder man kann spielen mit dem Klassiker der Horror-Rollenspiele, mit Call of Cthulhu, was ein W100-Horrorsystem ist.
Ja.
Ja. Also, was gibt es davon schon alles? Also, was braucht man dafür, um es zu spielen? Also...
Würfel. Mitspieler.
Genau, Würfel Mitspieler, logisch. Natürlich brauchst du erstmal das Spielleiterhandbuch. Das kostet, ist im Uhrwerk Verlag erschienen, kostet 39,95, hat 320 Seiten im Hardcover. Ein schönes Ding. Es enthält unter anderem eine fiktionale Chronologie von 1907 bis 1945. So Strukturen von den Armeen und von den ganzen Geheimdiensten, Infos zu den Geheimgesellschaften und okkulten Gruppen. Die sind ja so die Hauptgegner in diesem Spiel dann. Verschiedene Kampfinfos wie Regeln und Fahrzeuge und Waffen und Gegner und bla und blub. Magie, Monster, ziemlich schlechte Abenteuerideen und Inspirationsquellen. Und für die Spieler, die auch ein Buch mit Regeln und so haben möchten, gibt es das Investigatorenhandbuch. Das ist nur für Spieler gedacht, das heißt, da gibt es keine Infos zu dem Mythos, sondern halt nur die ganzen Informationen, die wichtig sind für die Spieler. Sind 160 Seiten für 29,95, ist auch im Hardcover, enthält auch eine Chronologie von 1918 bis 1945, Hintergrundinfos zum Zivilleben und zum Militär, also aber alles real, ne? nicht irgendwelche Nazi-Supersoldaten mit Laserwaffen, sondern halt nur echte Sachen. Die Charakterschaffung ist enthalten, Ausrüstung, auch wieder Inspirationsquellen, und da wird halt das Thema Mythos komplett vermieden, außer so ein paar Bilder, die drin sind. Das ist also quasi eher ein ganz normales Kompendium für Call of Cthulhu mit verschiedenen Charakteroptionen, Hintergrundinfos. Mhm. Das sind so die Basics.
Ja, jetzt ist das ja so ein bisschen, das ist ja nicht mehr in der Lovecraft-Zeit angesiedelt, sondern ein bisschen in diese, in dieses Weltkriegsszenario verschoben. Was ich angenehm finde, ist, man muss nicht, ich spiele immer ungern die deutsche Seite. Ich weiß nicht, das liegt da wahrscheinlich daran, dass ich alt bin. Und da ja schon relativ viel historische Fakten auch eine Rolle spielen, macht es dann auch den Chill-Faktor größer. Ne? Dass, also man spielt ein realistisches Setting und dann kommen die Monster dazu. Ne? Also.
Genau, da frage ich dich doch, darf man sowas überhaupt?
Was denn?
Sowas spielen mit Nazis und mit Weltkrieg und so, also, weil schlimm?
Also, ich habe ja tatsächlich jetzt schon zwei Abenteuer gespielt in dieser Welt. Woran ich mich erinnern kann, sind wunde Knie vom Herumrobben im Gras. Und Feindkontakt in dem Falle gab es ja auch, weil wir Geheimdienst gespielt haben, britischen, gab es auch. Und man spielt es auch dann nicht, auch wenn das unpatriotisch klingt, dann nicht ohne Genugtuung, wenn man das dann den bösen Deutschen dann heimzahlen kann. Ne? Also es sind natürlich unschuldige Opfer, aber irgendeiner muss ja. Irgendeiner muss ja.
Das ist halt bei allen Spielen so, die irgendwie mit Kampf was zu tun haben.
Es sei denn, man muss Doom spielen, dann hat man halt dann richtige Monster. Aber das schlimmste Monster ist ja der Mensch.
Sehr philosophisch. Ich habe bei Facebook mal meine linksgrün versiffte Filterbubble gefragt, was die so meinen. Und die fanden auch, das ist alles im Prinzip kein Problem, wenn man halt die Guten spielt, in Anführungszeichen. Die hatten auch gerade da deswegen kein Problem damit, dass man irgendwie gegen Nazis oder so spielt, weil das halt jetzt nicht diese super historischen Nazis darstellen soll, sondern eher mehr diese palpigen, übertriebenen Film-Nazis, so wie zum Beispiel aus Hellboy, ne, dieser Comic, oder Indiana Jones-Nazis.
Ja. Ja, oder Highlander hat auch mal einen umgelegt, weiß ich noch.
Okay, also dass man ohne jetzt konkreten historischen Bezug spielt, also die Abenteuer und so, die man spielt, die haben schon natürlich vor dem realen Hintergrund, aber es ist immer noch eine gewisse Distanz zu echten.
Es sind die Herrenmenschen dann, ne? Die will man dann auch weghaben.
Genau. Genau. Es gibt zwei Abenteuer mittlerweile, die haben wir ja beide gespielt. Und zwar einmal gibt es das Abenteuer Drei Könige. Das spielt 1939 in Böhmen. Da gibt es dann so einen Nazi-Wissenschaftler, der auf Burg Karlstein seine Mythosforschung vorantreibt. Und die Spieler sollen halt aufklären, was er da überhaupt macht. Das sind 5 Episoden auf einem 4x4 Kilometer großen Areal um diese Burg drumherum. Und man muss halt ein Bündnis mit dem Widerstand erstmal eingehen, dass man überhaupt Kontakt kriegt. Die Anführer von diesem Widerstand, das sind die Drei Könige, deswegen heißt das Abenteuer so. Und mit einem Priester, der da ein Volksheld ist, weil er Kinder gerettet hat, der ist aber selber dem Mythos zugetan. Das weiß man am Anfang nicht, das ist dann, glaube ich, dieser große Plot-Twist. Oh, ich hätte Spoiler sagen müssen. Also Achtung, Spoiler. Zu spät.
Achtung, Zulu.
Genau. Es sind, obwohl man so ein offenes Areal hat, geht es doch recht linear, weil man so die Zwischenziele und die Ereignisse so ein bisschen vorgegeben hat, sodass man sein Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich muss sagen, es ist, obwohl es eigentlich das Einsteiger-Abenteuer wäre in diese Nullpunkt-Kampagne, ist es ziemlich schwer, also nur für Profis geeignet. Einmal für die Spieler ist es sehr schwer, gerade wenn du mit den Call of Zulu-Regeln spielst, weil da bist du halt irgendwie schon vor tot nach einer MG-Salve, ist ja realistisch. Und du hast ganz viele MG-Salven, die da auf dich zukommen. Und auch für Spielleiter ist es ein bisschen schwierig, du musst sehr viel improvisieren, weil die Angaben teils vage und ungenau sind. Ja, und auch die vorgefertigten Charaktere sind zum Beispiel, wenn du sie wirklich 1:1 umgesetzt so spielst, nicht so wirklich passend.
Aber als Spieler fand ich schon, man muss es halt ernst nehmen, ne? Also da ist nicht viel Platz für, jetzt mache ich mal ein bisschen Käse hier, ne? Das wird nicht verziehen. Also
ja, genau.
Deswegen auch das Besagte, man verbringt ziemlich viel Zeit auf den Knien,
ja,
weil man nicht gesehen werden will.
Ja, genau. Also wenn ich überlege, so von allen Rollenspielabenteuern, die ich letztes Jahr gespielt oder geleitet habe, besser gesagt, war das häufigste. Und nicht, weil es mir so gut gefallen hat, obwohl es gut ist, sondern einfach, weil die Gruppen so oft gestorben sind, wie wir von vorne angefangen haben.
Wir sind nicht gut, also wir sind nicht schnell gestorben, also wir haben das schon gut gemacht.
Ihr wart tapfer, ja. Ihr habt euch wirklich tapfer geschlagen, muss man sagen. Genau, was das Buch wirklich total gut macht, es hat großartige Handouts, generell wie alle Achtung Zulu-Produkte, ein tolles Layout, ein cooles Design. 14,95 € für 48 Seiten im Softcover, könnte ein paar Mark Euro billiger sein, aber okay, ist halt so. Und jetzt haben wir erst letztens gespielt, das zweite Abenteuer, was rausgekommen ist, ganz frisch sogar, Helden der See. Das spielt 1940 in Dünkirchen. Da geht es darum, dass eine britische Spionin Infos hat zum deutschen Mythos-Projekt, aber die meldet sich halt plötzlich nicht mehr in den Wirren von der Evakuierung der Briten aus Dünkirchen. Und man spielt halt auch wieder Agenten, die diese vermisste Spionin suchen sollen, durch den Kriegswirrwarr hindurch. Irgendwann reist man auch ins Traumland, wo eine Nazi-Kolonie ist.
Was?
Ja.
Da, so weit sind wir gar nicht gekommen.
Er war ja tot bis dahin.
Du hast mich abgewürgt, da, einfach missverstanden. Der wollte ins Bett.
Dann musst du Artefakte noch bergen auf dem Meeresgrund, weil die Nazis wollen damit den Strand überfluten, wo halt die ganzen Briten sind. Es sind auch wieder 5 Episoden, die sind in variabler Reihenfolge spielbar. Du kannst auch mal eine Episode überspringen oder so, das ist alles kein Problem, wenn es halt erzählerisch besser passt. Kostet wieder 14,95 €, sind
Mark.
Diesmal Euro. Sind 76 Seiten im Softcover und es lebt halt total von dieser Untergangsstimmung, von der Geschichte, weil alle fliehen, Rückzug, Krieg, Verzweiflung. Das ist schon wirklich sehr atmosphärisch. Ich persönlich konnte mich gut darauf einstellen, weil ich das ja geleitet habe, wie ich die Atmosphäre rüberbringen soll, indem ich noch 2 Comics gelesen habe. Wir kommen wieder zum Comics zurück. Und zwar nur ganz kurz, auch wieder von Bunte Dimension, und zwar einmal Blut und Tränen. Das ist ein dialogorientierter Agentencomic aus Sicht der Franzosen während des Blitzkriegs. Also es geht im Prinzip die ganze Zeit darum, dass die Franzosen fliehen, was halt gerne machen. Sehr schön. 15 € für 56 Seiten im Hardcover. Sehr empfehlenswert. Also ist wenig Action, viel Dialog. Sehr schön. Und Die verlorene Armee. Das ist eine episodenhafte Tetralogie um die Ereignisse eines jungen Lanzers an der Ostfront. Also es ist schon aus Sicht der Deutschen geschrieben. Aber da die auch die ganze Zeit irgendwie vor den Russen fliehen, passt das eigentlich atmosphärisch auch sehr gut zu Helden der See.
Tetralogie?
Tetralogie sind vier Teile. Oder vier Bände. Also im ersten Band müssen die sich halt noch mit Kälte und Partisanen rumschlagen, im zweiten dann mit Unternehmen Zitadelle, was ja voll gescheitert ist. Dann im dritten dann mit dem Rückzug vor der Übermacht und der vierte Band ist dann Flucht nach dem Westen. Und spätestens ab dem dritten Band, eigentlich schon nach dem zweiten Band, ist das Thema halt primär Flucht und Zusammenbruch der Wehrmacht. Das ist auch gerade durch die Zeichnungen sehr atmosphärisch, unterhaltsam. Ich persönlich hatte ein Problem damit, dass es so ein bisschen die Legende der sauberen Wehrmacht repliziert. Also, dass es halt schon irgendwie wie schlimme Dinge gibt und so. Das sind aber immer alles Sachen von Einzelpersonen und nicht irgendwie von der Gesamtheit dieser Gruppe.
Du kannst ja Opa nicht mehr fragen, ne? Oder? Mein Opa ist tot, beide.
Meiner auch.
Aber beide, es ist halt, beide verwundet und tot.
Aber es ist halt schon so ein bisschen so wie, wir können nichts dafür, es waren immer nur Einzelpersonen oder so. Es ist so...
Die damaligen Machthaber.
Ja, genau. ich habe es damals in meiner Rezension so ein bisschen geschrieben, so wie diese Lanzer-Groschenhefte, wir sind mal wieder bei Groschenheften, so wie die Lanzer-Groschenhefte, nur mit schönen Bildern. Also ich bin erwachsen, du bist erwachsen, wir können damit umgehen, aber es hat schon ein bisschen Geschmäckler.
Na gut, da kannst du ja nichts dafür, wenn es jemand kauft, den du nicht kontrollieren kannst.
Natürlich. Aber
wir können ja nicht alles kontrollieren.
Natürlich. Aber ich meine, Atmosphäre, Zeichnungen sind super. Also wer sich für dieses Thema interessiert, kann sich das ruhig und gerne antun. Ist wirklich gut. Wirklich unterhaltsam. Für erwachsene Leser.
Ab wann ist man heutzutage erwachsen?
Ich glaube, das gibt geistige Reife. Also weiß ich nicht. Manche können das mit 16 lesen problemlos und manche sollten das nie lesen.
Ja. Ich glaube. Ja, im Frankenland glaube ich, 28 reicht da noch nicht mehr. Also.
Ja, wir Franken, wir sind alle ein bisschen... Du hast ja auch Helden der See gespielt, wenn auch nicht ganz so ruhmreich. Wie fandst du das Abenteuer denn?
Ja, atmosphärisch fand ich das. Also es ist tatsächlich möglich, irgendwo mal Atmosphäre aufkommen zu lassen, obwohl wir nicht mal jetzt mit dem Xylomythos jetzt in Kontakt gekommen sind. Soweit waren wir ja noch gar nicht, sondern das ist quasi die eigentliche Kerngeschichte, dass das schon Spaß gemacht hat, diese Kontaktaufnahme mit Untergrundbewegung, dann auch mit dem in dieses Dorf zu kommen, überhaupt rauszubekommen, ja, also die Mission zu erfüllen, also die Hauptmission zu spielen und die Figuren halt ernst zu nehmen. Das hat schon Spaß gemacht. Und wir hatten dann auch tatsächlich auch Kontakt, wir wurden dann aufgemischt und mussten dann in Notwehr auch den ein oder anderen kampfunfähig schießen.
Heldenhaft, wie ihr wart.
Dramatisch.
Sehr dramatisch, genau. Es ist ein bisschen, bis dahin war es zumindest, oder generell finde ich es auch einfacher als der erste Band. Es ist für Spielleiter natürlich wieder, gerade weil es so ein bisschen offen ist, man muss wieder improvisieren können, aber auf Spielerseite fand ich es ein bisschen einfacher zu spielen als den ersten Band Drei Könige.
Gerade was für meinen Blutzucker tun.
Mach ruhig.
Achso, es bietet sich ja an, auch im Rollenspiel alles mit Miniaturen darzustellen.
Das stimmt. Gerade wenn du mit den Savage Worlds Regeln spielst, da bietet sich ja auch von der Regelmechanik her an, mit Miniaturen und Battlemap zu spielen. Und es gibt glücklicherweise einige wirklich dazu sehr gut passende Miniaturen und auch Spielsysteme. Ich habe mal drei rausgesucht, die wahrscheinlich die offensichtlichsten sind. Und zwar einmal natürlich den offiziellen Achtung Solo Skirmish. Das ist ein Skirmish-Tabletop basierend auf den Dystopian Legions-Regeln, angepasst halt an das Achtung Solo Spielgefühl. Es wird also mit sehr wenig Figuren gespielt. Das ist also ein sehr niedriger Figurenlevel. Das Problem ist, viele Figuren sind oft ausverkauft. Es wird auch nicht mehr so verfolgt, habe ich das Gefühl. Also ich habe lange keine Neuigkeiten mehr dazu zu diesem System gefunden. Also es ist in meinen Augen schon tot. Man möge mich korrigieren. Dafür lebt überraschenderweise noch ein anderes Spiel, was aber auch...
Man kann die noch kaufen.
Man kann sie noch, also nicht alle. Aber, also ich habe jetzt mal geguckt im offiziellen Shop. Da sind die Ankündigungen schon ziemlich lange her. Und es werden sich noch schon viele Sachen sold out.
Okay.
Dafür lebt überraschenderweise noch ein anderes Spiel, nämlich Dust 1947. Das ist ein Mix aus Tabletop und Brettspiel, bei dem es aktuell 4 Fraktionen zu spielen gibt. Einmal Alliierte, Russen, Deutsche, die da aber keine Nazis sind übrigens, sondern mehr so normale Imperialisten. Und, passend, die Xolo-Kultisten. Die sind jetzt neu dazugekommen, genau. Es hat recht einfache Regeln. Den Schnellstarter gibt es bereits auf Deutsch. Die Komplettregeln kommen jetzt auch auf Deutsch. Es ist super simpel. Dadurch, dass es so auf quadratischen Feldern gespielt wird, ist die Bewegung und die Reichweite und das Schießen und so total leicht abzumessen. Du musst halt nur die Felder zählen. Ist recht simpel. Die Miniaturen sind gerade die neueren. Gerade auch halt die Xolo-Figuren und die Kultisten und so sind extrem hübsch. Leider aber ein bisschen teuer, seitdem die jetzt umgestellt haben auf hochwertig. Ja, irgendwas ist ja immer. Und was schön ist, die deutsche Szene lebt noch. Es gibt Turniere und man ist in den Foren aktiv und alles. Das ist von allen 3 Systemen wahrscheinlich das Beste, wenn man mal so einsteigen will. In so alternativ-historisches Tabletop. Ansonsten gäbe es noch Konflikt 47. Das basiert auf den Bold-Action-Regeln. Bold Action ist eigentlich so ein realistisches, historisches Weltkriegs-Tabletop. Da gibt es dann zwar kein Xulu, dafür aber Zombies und Werwölfe und Kampfroboter. Das ist cool. Ne? Also das Design spricht mich nicht ganz so an wie das von Dust. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich Dust liebe. Aber doch, das kann man sich mal geben. Optisch ist es gar nicht mal schlecht.
Ja, ich fand die Roboter zum Beispiel überzeugender als diese etwas japanischen Roboter bei Dust.
Japaner gibt es noch nicht.
Ja, also ist vom Design her.
Ach, du meinst,
ja. Nee, aber das ist ja für viele, gerade für viele Spieler, immer ein häufiges Argument, dass es eine lebendige Spielszene gibt. Für Rollenspieler ist das ja nicht ganz so wichtig, da geht es ja mehr darum, passende Miniaturen dann zu finden. Ich habe in deinem Blog gelesen, dass für Dust auch tatsächlich ein ähnliches Rollenspiel-Setting angeboten wird wie bei Achtung Xulu.
Ja, genau. Das heißt, Dust Adventures ist ein taktisches Rollenspiel. Es ist also vom Spielgefühl her vergleichbar, als würdest du Achtung Xulu mit Savage Worlds Regeln spielen. Du hast allerdings ein Poolsystem gegen einen festen Schwierigkeitsgrad und die Charaktere werden aus verschiedenen Modulen wie ihre Truppengattung und Herkunft zusammengesetzt, wenn du deine Charaktere erstellst. Die Regeln funktionieren gut und sind sehr szeniastisch. Du hast so Aktionspunkte. Bei Savage Worlds wären das die Bennies, hier sind es Aktionspunkte. Mit denen kannst du Ergebnisse und Probenschwierigkeiten modifizieren. Das führt im Endeffekt zu cooleren, erfolgreicheren Aktionen und die wiederum generieren neue Aktionspunkte. Das ist also quasi so eine positive Eskalationsspirale nach oben. Funktioniert gut, die Regeln. Negativ ist, das Buch hat kaum Fluff, also kaum Hintergrundinformationen zu der Welt, was für ein Grundregelwerk ziemlich negativ ist, weil du willst ja eigentlich wissen, in was für einer Welt du spielst. Und das ist allerdings wahrscheinlich eher Geschmackssache ist, die meisten Bilder in dem Grundregelwerk sind abfotografierte Modelle vom Tabletop, allerdings aus der ersten Generation, als das noch ein richtiges Brettspiel war, also mit knubbeligen Knet-Brettspielfiguren, sieht halt nicht schön aus, ist keine gute Werbung für das System. Wer sich jetzt mal diese neuen Modelle anguckt, die ja entsprechend auch hochpreisig sind, die halt super scharfkantig sind, super detailliert sind, ist kein Vergleich.
Das heißt, man soll auf die 2. Edition warten, oder was ist deine Empfehlung?
Also,
bis der Autorenstreik beendet ist und wir wieder Zeichner haben.
Ich möchte einfach mal behaupten, es wird keine 2. Edition geben, weil jetzt schon der Publisher das verramscht alles.
Okay.
Also generell war das Hardcover-Buch recht dünn, hatte nur 210 Seiten, hat dafür original $57 gekostet, was
Heidenei.
Ja, ne, genau, ziemlich teuer ist. Mittlerweile gibt es das für $17 oder beziehungsweise 14 Euro wird es verramscht, was ein absolut fairer Preis dafür ist. Dafür aber empfehlenswert, auch für Achtung Xulu empfehlenswert, generell als Inspirationsgeber, wäre Operation Apokalypse. Das ist der erste Kampagnenband gewesen für Dust Adventures. Das ist so eine episodenhafte Kampagne rund um die Welt, so von der Schlacht um London bis in den tiefsten Dschungel, in irgendwelche Maya-Ruinen und so, da erfährst du auch viel neuen Fluff. Also im Prinzip das, was gefehlt hat im Grundregelwerk, ist in der Kampagne drin. 128 Seiten im Softcover, sieht echt schön aus vom Design her und wird verramscht für 9,99.
Das ist ja ein Witz dann.
Da kannst du nichts falsch machen. Absolute Kaufempfehlung. Und interessanterweise gibt es auch ein Crossover zwischen Dust und Achtung Sulu, das heißt Secrets of the Dust. Das spielt halt Achtung Sulu in der Welt von Dust 1947. Du hast allerdings das Achtung Sulu Regelsystem, also Savage Worlds oder Call of Sulu. Es sind zwei Abenteuer drin, Regelanpassungen und halt die ganzen Dust-Einheiten, also die Kampfroboter, mit Achtung Sulu-Werten. Sind 136 Seiten im Softcover, kostet 11,99, kann man sich auch mal gönnen. Ne? Gibt's nix.
Und könnte diese ganze Weltkriegsszenerie so ein bisschen aufmischen, finde ich. Also ich begrüße diesen Fantasy-Anteil oder den Sci-Fi-Anteil.
Ja, genau. Genau, und gerade von der Moral her, da bei Dust ja die Deutschen keine Nazis mehr sind, sondern wie soll ich es ausdrücken? Also im Fluff von Dust wird 43 Hitler beseitigt und es wird ein neues Regime gemacht, was aber ohne Nazis ist. Die Nazis werden quasi entnazifiziert.
Nee. Von Henkel. Das Produkt.
Mit dem Persilschein, genau. Und was kommt jetzt noch so? Angekündigt auf Deutsch ist Das Grauen des Krieges. Das ist ein Erweiterungsband, der ein vereinfachtes Massenkampfsystem bietet. Beschreibung von 25 neuen Göttern und Lakaien, Kampagnentipps, neue Ausrüstung, Artefakte, Zaubersprüche, was halt alles in so ein Erweiterungsband reingehört. Laut Patrick Götz, dem Chef vom Uhrwerk Verlag, den habe ich gestern noch gefragt, der hat gesagt, es kommt bald, was auch immer bald heißt. Hat 144 Seiten, Hardcover 29,95. Und was uns erwarten wird noch, was vielleicht, mal gucken, wie es kommt. Im Englischen gibt es eine ganze Menge mehr zu Achtung Sulu. Und zwar einmal zum Beispiel Abenteuer, einmal zum Beispiel den dritten Teil der Zero-Point-Kampagne. Code of Honor spielt in Istanbul 1942. Da geht es halt um Spionage von den ganzen Fraktionen in dieser neutralen Stadt. Ist halt der dritte Teil der Zero-Point-Kampagne. Mal schauen, ob und wann das kommt. Oder zum Beispiel The Trelleborg Monstrosities. Mal gucken, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Standalone-Abenteuer und spielt in Norwegen 1943. Also quasi Xulu im ewigen Eis.
Mhm.
Ja. Dann sind schon im Englischen zumindest zwei Kampagnen erschienen. Einmal Shadows of Atlantis, das hat im Englischen 328 Seiten. Und Assault on the Mountains of Madness hat 340 Seiten. Das sind also richtig dicke Klopper, da wird man lange dran sitzen. Hoffentlich kommen die dann auch mal auf Deutsch. Und wir hatten es ja schon bei Dust, es gibt einige Crossovers, teilweise auch mit abstrusen Systemen. Zum Beispiel gibt es Achtung Sulu Elder Godlike. Ist ein Crossover mit Godlike Superhero Roleplaying in a World on Fire. Davon habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein.
Mhm.
Dann, wovon ich gehört habe, Achtung Sulu Fate Guide to the Secret War. Also ein Crossover mit diesem Erzählspiel Fate Core.
Wie kommt sowas zustande?
Man
fragt sich, wie ist das?
Das frage ich mich noch beim nächsten, nämlich Interface 19.40. Ist ein Crossover mit Interface Zero 2.0 Full Metal Cyberpunk. Ja. Genauso. Genauso gucke ich auch wie du gerade.
Das sind Kultisten. Kultisten, geheime.
Wahrscheinlich sind es Kultisten. Und ansonsten gibt es halt noch so ein paar Quellenbücher für die einzelnen Fronten, so Ostfront, Pazifik, Nordafrika. Ich kann mir gut vorstellen, dass die mal kommen als Quellenbände.
Ja, da hat sich einer richtig ausgetobt.
Und vielleicht, ich meine, Uhrwerk Verlag hat ja Feder und Schwert übernommen, den Romanhandel. Es gibt auch ein paar Achtung Sulu Romane, vielleicht kommen die. Aber das alles für eine Zukunft. Wahrscheinlich muss noch ein paar Jährchen vergehen, bis alles gekommen ist.
Ja, und es muss ankommen. Ne? Das ist ja.
Genau, Leute müssen es kaufen, natürlich.
Ne? Also Xulu-Miniaturen gibt es da noch viele andere. Also es gab in der Vergangenheit immer wieder welche, aber ist das aktuell einer von den wenigen Herstellern, die das anbieten? Also die genannten?
Ich kenne jetzt nicht so viele. Also Xulu ist ja quasi gemeinfrei, weil der Autor schon so lange tot ist.
Ja.
Aber ich wüsste jetzt, nicht so viele, die jetzt gezielt was passend dazu ist. Ich meine, das muss ja auch vom Maßstab und so passen, was das mit den anderen Figuren passt und so.
Okay.
Deswegen.
Schick.
Ja, jetzt haben wir schon wieder das Ende erreicht.
Ja. Was ich noch zur RPC sagen wollte, falls es Wünsche gibt, welche Stände, falls ihr nicht hingehen könnt, wo ihr gerne was erfahren wollt, dann würde ich da sogar Rücksicht drauf nehmen, wenn ich das früh genug erfahre. Dann würde ich da gezielt mal hingehen und jemanden ansprechen oder so. Ne? Ansonsten schlendere ich da einfach nur mit einer Wurst.
Lass es dir gut schmecken. Wir lachen noch ein bisschen und wünschen euch noch eine wundervolle Woche.
Ich habe ja nicht gesagt, wo ich die Wurst trage. Stepper.